nochmal, damit das mal los ist, ich finde den Videoschiedsrichter gut. Ich finde, der macht den Fußball in vielen Situationen gerechter.
It's not 100%. No, it's not 100%. But it's 99.32%, which is better than 95%.
Aber wenn Sie eine Situation haben, wo im Strafraum ein Handspiel vorkommt, das wird nicht gesehen, der Ball geht aber nicht ins Aus, sondern es gibt direkt einen Gegenzug und es fällt ein Tor. Wo setzen Sie denn dann den Videobeweis an?
Ich bin für den Videobeweis, wenn es darum geht, die Tore zu überprüfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, Foulspiele am Videobeweis oder jede Entscheidung zu überprüfen. Das ist mir nicht ganz klar, wie das gehen soll. Es wird immer auch auf das Gespür und das gute Auge des Schiedsrichters ankommen.
Und jetzt viel Spaß und gut Pfiff mit Colinas Erben.
Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört Deutschlands Mode-Podcast Nummer 1, Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich im Angesicht meiner selbst Alex, den Nerd aus Nippes, die Stimme der Vernunft, Feuerherd. Hallo Alex.
Hallo Klaas, lange ist her, ne?
Aber wirklich lange.
Ja.
Ich war völlig unsicher vorhin, wie man sich überhaupt begrüßt. Es war die Faust dann erstmal. Wir sind ja vorsichtig noch.
Wir sind natürlich noch vorsichtig, aber
es ist auch fast 1,5 Meter Abstand hier und die Terrassentür ist auf. Genau. Kann man vielleicht hören nachher, mal gucken, wie das so geht, aber ja, ist doch schön.
Jetzt haben wir ein paar Umweltgeräusche, aber das ist ja auch die Live-Atmosphäre. Wir transportieren das jetzt einfach auch dadurch wieder rein, dass die Leute auch merken, ah, das ist gar nicht über die Distanz, sondern sie sitzen sich gegenüber wie eh und je.
Und Feuerherd hat keinen Kopfhörer gekriegt, weil Rehse das Ding zu Hause vergessen hat.
Es ist alles wie immer.
Alles wie immer. Ja, aber es war auch wirklich hier wieder, oh, Technik, wie ging das hier nochmal? Ach ja, so und drücken und da. Ach, warte, ich muss nochmal. Aber jetzt haben wir's. Folge 118 und du weißt es bestimmt wieder aus dem Kopf. Wie viele Episoden haben wir jetzt nicht zusammen gemacht?
Nicht zusammen gemacht? Oh,
also,
habe ich gar
also
nicht nach. Ja, ja, schon
in einem
klar.
Raum, so, ne?
Boah.
Aber du hast irgendwas gesagt, Januar
2020.
Ja. Und jetzt haben wir Juli 2021. 21.
Es ist nicht zu fassen.
Wir machen das wie die UEFA. Wir wiederholen einfach das letzte Jahr nochmal. Es heißt alles nur noch 2020 jetzt. Und dann geht das alles. Naja. Aber ja, war doch schon sehr nett. Schön zusammen Kuchen gegessen.
Ja.
Und ein bisschen gequatscht und Käffchen getrunken. Und ja, Alex hatte dann eben noch zwei mehrstündige Telefonate mit irgendwelchen Redaktionen, für die er arbeitet. Aber so ist das halt bei einer EM, ne?
So ist das bei einer EM. Das Interesse ist groß. Das freut uns ja auch, dass das so gut wahrgenommen wird. Es passiert auch immer wieder, dass irgendwelche Tweets zitiert werden. Ich habe gedacht, jetzt muss man noch aufpassen, was man schreibt, nicht nur, was man sagt. Ne? Am Ende ist es frei nach Karl Kraus. Schweigen Sie oder ich zitiere Sie. Und schwuppdiwupp, genau, ist man irgendwo mit dem Mang. Nein, aber ganz im Ernst, das wollen wir ja auch so und das finden wir auch schön, dass unsere Meinung zur Kenntnis genommen wird und auch wiedergegeben wird.
Ja, wobei ich natürlich sagen muss, ich habe mich ein bisschen rausgezogen und finde das auch ganz angenehm. Ich habe zum Beispiel keines der Viertelfinalspiele in kompletter Länge gesehen, weil ich einfach das Wochenende mit meinen Jungs in der Eifel war und wir einfach entschieden haben, auch hier draußen sitzen und Bierchen trinken ist gerade viel angenehmer. War für mich vollkommen okay und ich musste ja auch nicht arbeiten. Deswegen
musstest du nur hinterher alles nachholen.
Ja, aber das habe ich dann ja auch mit Genuss gemacht. Aber in dem Moment hatte ich mehr Bock, was anderes zu tun. Und das beschreibt eigentlich diese Europameisterschaft für mich persönlich ganz gut. Und ich habe den Eindruck, das ist schon bei vielen so, es ist ein merkwürdiges Turnier. Und auch diese Bilder, die wir da aus London jetzt zugespielt bekommen mit 50.000, 60.000 Zuschauern, Es ist noch sehr irritierend und Mal gucken, wann ich mich da wieder dran gewöhne und wann ich mal selber da wieder hingehe. Habe ich natürlich riesen Lust drauf. Also Fußball mit Zuschauern, hat man jetzt auch nochmal gemerkt, ist einfach sehr, sehr viel mehr. Haben wir ja auch mehrfach hier thematisiert. Es gehört so unfassbar dazu. Aber es ist immer noch, es ist noch so eine Zeit, wo man sich so denkt, ist das alles so richtig? Die UEFA bekleckert sich nicht mit Ruhm in vielen Themen und die Zuschauer gehören dazu, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen, hat man beim letzten Mal ja auch schon thematisiert, dass es so ist, fühlt sich immer noch komisch an und auf der anderen Seite natürlich entzieht man sich, glaube ich, der Faszination auch nicht so, ne? Wenn da 60.000 Leute im Wembley-Stadion sind, ich habe jetzt auch nicht die ganze Zeit dran gedacht, dass das jetzt problematisch sein könnte, zumal es sich natürlich auch direkt aufs Spiel ausgewirkt hat, das hat natürlich für eine völlig andere Atmosphäre gesorgt, auch für den Schiedsrichter ist das natürlich ein gravierender Unterschied, ob er mit oder ohne Publikum pfeift. Also das blendet dann, glaube ich, nicht die ganze Zeit ein, dass es ein Problem sein könnte. Aber ja, wie du sagst, es fühlt sich merkwürdig an. Ich kann auch vollkommen verstehen, dass man sagt, ich bin jetzt nicht so in diesen Turnierbann gezogen worden, dass ich jetzt unbedingt alles sehen muss. Also ich tue es schon aus den schon beim letzten Mal genannten Gründen. Aber es ist schon was anderes als die vorangegangenen Turniere. Das ist bei mir auch nicht anders. Das stimmt.
Und jetzt haben wir nur noch ein Spiel. Italien gegen England. Und ich habe mir natürlich direkt die Frage gestellt, Alex, wer fällt schöner?
Sterling oder Immobile? Oder wen hast du gedacht?
Ja, ich sehe Immobile vorne. Also das war schon eine ganz, ganz, wir werden ja noch drauf kommen, auf das Spiel, aber es war einfach in seiner Amateurhaftigkeit wunderschön, liegen zu bleiben, dann dieser Blick, ah ja, ich muss noch hier noch einen kleinen Schmerz vortäuschen, aber dann kann ich beherzt jubeln gehen.
Ist halt auch deswegen so aufgefallen, weil danach ein Tor gefallen ist. Ich glaube, ansonsten hätte der Prozess des Aufstehens einfach wesentlich längere Zeit gebraucht. Und so war es natürlich dann auch, weil die Kamera direkt darauf gerichtet haben, besonders auffällig. Fällt halt nicht jedes Mal direkt ein Tor danach, ne?
Nee, aber war besonders schön und ist auf jeden Fall für mich einer der Momente dieser Europameisterschaft. Und Sterling, kommen wir dann gleich nochmal in Gänze zu. Ich glaube, der Fall ist ein bisschen anders gelagert. Auch wenn es da natürlich Leute gibt, die sagen, na, der wollte das schon so ziehen. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu. Wir kommen gleich in aller Ausführlichkeit noch zu den EM-Spielen, die wir noch nicht besprochen haben. Wir werden auch, wie angekündigt, über das Interview von Manuel Gräfe mit dem Zeitmagazin, das haben wir letzte Episode falsch gesagt, aber es gibt das natürlich auch bei Zeit Online zu lesen, aber im Zeitmagazin war es abgedruckt. Da werden wir dann nachher auch noch drüber sprechen. Das ist also unser Plan für heute. Starten wollen wir aber. Und ich glaube, das könnte für die Zukunft eine meiner neuen Lieblingskategorien werden, wenn denn da draußen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mitmachen und uns was einschicken. Mhm. Denn wir haben zwei sehr schöne Hörerzuschriften bekommen. Die erste von David Jahn, Schiedsrichter aus Berlin, und der hat uns Folgendes geschrieben. Ich höre gerade die neueste Podcast-Folge und musste bei der Vorstellung, wie das IFAB über die Strafbarkeit des versuchten Beißens diskutiert, herzlich lachen. Vermutlich hat man sich überlegt, wie Spieler dem Gegner mit klappernden Zähnen hinterherrennen würden, wie es sonst die Bayern mit den Bierkrügen bei der Meisterfeier machen. Oder wie in der Seniorenliga im Moment des beherzten Zubeißens das Gebiss aus dem Mund fällt und so die Attacke vereitelt. Da hat man sich dann vermutlich gedacht, dass so ein Schmarrn ohnehin nie passiert. Konnte ja niemand damit rechnen, dass dann ein Rüdiger auftaucht. Aber das ist ja eigentlich so ganz schön, ne? Die Fußballregeln, die versuchen an alle Absurditäten zu denken, aber das war neu.
Das war neu und das Beißen als Tatbestand der Regel 12 ist ja auch noch gar nicht so lange im Regelwerk. Also das vollendete Beißen sozusagen hat natürlich was damit zu tun, dass es eben Suarez war, der damals Chiellini gebissen hat bei der WM 2014. Ich glaube, ausnahmslos jeder hätte sich gedacht, ja natürlich ist das eine rote Karte und dann dementsprechend ein direkter Freistoß im Strafraum, im Strafstoß. Was soll es denn sonst sein, wenn nicht das? Und trotzdem hat man gesagt, ja gut, aber es ist eben kein Schlagen, kein Treten und nichts dergleichen. Deswegen müssen wir es auch extra aufnehmen. So und wie dann ein versuchtes Beißen aussehen könnte, da hat man sich, glaube ich, keine Gedanken drüber gemacht. Es ist eben oft so, bis es nicht passiert, denkt man vielleicht wirklich, ja das kommt halt nicht vor, also müssen wir es auch gar nicht berücksichtigen und die Vorstellung Seniorenliga mit dem Gebiss. Also man spricht ja von den alten Herren, ich glaube die Mannschaften gibt es ja immer, das ist ja dann aber auch gar nicht so, dass die Leute zwingend Ü50 sind und das würde mich dann ja auch schon betreffen, auch als jemand, der noch so gut wie alle Zähne im Mund hat. Aber die Vorstellung ist schon sehr lustig, klar, also da hat man ja schon drüber gesprochen, gibt es das überhaupt, den Tatbestand des versuchten Beißens, und schon haben wir wieder eine Regellücke gefunden, die quasi gefüllt werden müsste. Aber klar, das ist tatsächlich eine lustige Vorstellung. Wie könnte sowas aussehen? Naja, so wie bei Rüdiger halt, ne?
Dann gibt es demnächst also nicht nur die Suarez-Regel, sondern auch die Rüdiger-Rule.
Die Lex Rüdiger, genau.
Lex Rüdiger. Und dann haben wir noch eine weitere Hörerzuschrift bekommen. Hey ihr beiden, kleine Anekdote zum Thema Trikotfarben. Ein durchaus respektierter, langjähriger Schiedsrichter aus meiner ehemaligen Schiedsrichtergruppe war dafür berühmt-berüchtigt, zu seiner Anfangszeit Folgendes durchgezogen zu haben. Eine Stunde bis zum Spiel, der Schiedsrichter kommt am Sportplatz an, stellt sich vor, macht sich fertig. 40 Minuten bis zum Spiel, er geht zum Warmmachen raus, die Sonne scheint, er zieht seine Runden. Das Heimteam kommt zu ihm und fragt, ob sie in Schwarz spielen könnten. Der andere Trikotsatz sei nicht auffindbar, verschollen, keiner weiß was. Schiri sagt, nein, Schwarz ist meine Farbe, überlegt euch was, fragt die anderen. Auch der Gegner kann nicht helfen, hat nur eine Montur Trikots dabei, helles Grün. 30 Minuten bis zum Spiel. Stress kommt auf, als es auch keine Hemdchen gibt, ebenfalls weg. Die B-Jugend ist im Camp, vielleicht haben die das Zeug mitgenommen. 20 Minuten bis zum Spiel. Der Trainer des Teams aus dem Nachbardorf rettet den Tag, fährt mit dem Moped zu seinem Vereinsheim, holt die roten Trikots seiner Mannschaft, rast zurück. 5 Minuten vor dem Anpfiff ist er da, Erleichterung. Und es sind noch 2 Minuten bis zum Anpfiff. Rot und Grün stehen auf dem Feld. Die Atmosphäre ist gut. Irgendwie ist man durch diese Affäre näher zueinander gekommen. Freundschaftlicher Austausch hat stattgefunden. Die Tür der Schiri-Kabine geht dann auf. Der Schiedsrichter schreitet auf das Feld in Blau. Atmosphäre am Arsch, wie man 22 Mann schon vor dem Anpfiff gegen sich aufbringen kann, zeigt dann dieses schöne Beispiel. Also Alex, wie oft hast du das durchgezogen?
Nullmal natürlich. Das zählt natürlich zu den Baustellen, die man gar nicht erst aufmachen soll. Das ist doch klar.
Wie kommt man auf die Idee?
Ja, so, ich habe hier die Hosen an. Du kommst da am Platz, dürfen wir ein Schwarz spielen? Nein, ist meine Farbe. So, und dann zeig euch mal, wo der Hammer hängt. Also, damit macht man sich natürlich die Spielleitung von vornherein schon schwer. Das sollte man unterlassen. Trotzdem ist die Geschichte natürlich amüsant. Wir hatten ja drüber gesprochen, was machen wir denn, wenn man als Schiedsrichter, was ja sein kann, nur ein Trikot besitzt. Dann sollte es eben noch Möglichkeit schwarz sein. Was ist dann, wenn die anderen, wenn man dann pfeift und die anderen haben auch nur, oder eine Mannschaft hat nur schwarz. Grundsätzlich sollen die natürlich die Leibchen dann anziehen. So, aber klar, wenn man sagt, okay, was kann ich tun, um nicht schon vor dem Spiel für eine schlechte Atmosphäre zu sorgen oder für Ärger zu sorgen? Ja, na klar, überlegt man sich als Schiedsrichter, ziehe ich nicht das Leibchen an? Es sieht halt einfach nicht so richtig dolle aus, muss man sagen. Und die Mannschaften wissen das eigentlich. Aber dass man sagt, das ist meine Farbe und dann aber gar nicht in Schwarz rauskommt, sondern in Blau und alles schon vorher gegen sich aufbringt, wie er zu Recht auch geschrieben hat, so, das sollte man natürlich unterlassen. Das ist so eine Machtdemonstration, ja. Die halte ich für absolut kontraproduktiv und der Sache überhaupt nicht dienlich. Das bestätigt dann so ein bisschen das Klischee vom Schiedsrichter als Wochenendkommandierer. So hat es meine Kollegin Elke Wittig mal geschrieben, Journalistenkollegin Elke Wittig mal geschrieben, Schiedsrichter als Wochenendkommandierer. Und das wollen wir nicht sein. Und deswegen finde ich das zwar lustig an dieser Stelle, aber als Idee nicht wirklich gut.
Aber ist eine Geschichte, die man bestimmt noch Jahre später erzählt.
So bleibt man im Gedächtnis. Da kommt der XY, das ist der, der, ne, genau, weißt du noch.
Weißt du noch.
Uns alle auf Trab gebracht hat und gehalten hat und dann hat er sich doch überlegt, ne, ich ziehe doch das Blaue an.
Die Nummer ist auf jeden Fall ja so, dass man sich dann auch vorstellen kann, wie so ein Schiedsrichter dann agiert auf dem Platz, also mehr wie der Feldwebel. Für solche Leute ist es da dann überhaupt gut, wenn, wie in Hessen, jetzt wieder Zeitstrafen eingeführt werden?
Für solche Leute?
Ja, ist das eine gute Idee, wenn die so ein Machtmittel noch in die Hand kriegen?
Ah, so rum ist das gemeint. Okay, ich habe jetzt das erst völlig anders verstanden. Naja, sie können stärker differenzieren, also haben jetzt nicht mehr nur, vielleicht ist das ja, animiert es sie ja seltener mal eine rote Karte zu zeigen. Mhm. Dass das in Hessen passiert, ist eine gute Nachricht, wie ich finde. Man muss jetzt dazu sagen, dass diese Zeitstrafe im sogenannten Seniorenbereich, das Wort ist ein bisschen irreführend für diejenigen, die jetzt nicht aktiv Fußball spielen, muss man sagen, mit Senioren, Fußball ist nicht gemeint eben Ü50, sondern das sind Erwachsene. also volljährige Menschen sozusagen, die gerne
klappernden Gebisse.
Keine klappernden Gebisse, genau, im Unterschied zu Junioren, im Gegensatz zu Junioren, wo es das ja in vielen Teilen Deutschlands auch weiterhin gab über all die Jahre, die Zeitstrafe. Da 5 Minuten, ich weiß jetzt nicht genau, ob es Landesverbände gibt oder Kreise, die 10 Minuten in der A-Jugend zum Beispiel haben. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Das ist regional unterschiedlich. Manche haben sie gar nicht, auch nicht im Juniorenbereich. Und es war eben so bis, ich glaube, 1992 im deutschen Amateurfußball gab es eben diese 10-minütige Zeitstrafe, bis die gelb-rote Karte eingeführt worden ist und es dann hieß, die gilt jetzt überall, die Zeitstrafe ist hiermit abgeschafft. Das war insofern ganz interessant, als es nicht allzu lange davor sogar noch Pläne gab, die Zeitstrafe in der Bundesliga einzuführen. 1983, ich habe es nachgeguckt, hatte die erste Bundesliga das beschlossen und verkündet und dann ist die FIFA reingegrätscht und hat gesagt, weltweit gelten einheitliche Regeln und in euren höchsten Spielklassen im Profibereich macht ihr bitte keine Zeitstrafen und macht irgendwas anders als andere. Im Amateurfußball könnt ihr das machen, aber nicht im Profifußball. Damit war das hinfällig. Mhm. Es gab also in der Bundesliga und der zweiten Liga, also im Profibereich, nur Gelb und Rot bis zur Einführung der gelb-roten Karte. Die führte dann, wie gesagt, im Amateurfußball damals zur Abschaffung der Zeitstrafe, die jetzt wieder eingeführt worden ist in Hessen. Ersatzweise, also mit da gibt es jetzt dann kein Gelb-Rot mehr, sondern es gibt nur Gelb, die Zeitstrafe und Rot. Und das funktioniert folgendermaßen, um das auch kurz zu erklären. Eine Zeitstrafe kann es geben, nachdem man vorher eine gelbe Karte bekommen hat, also sozusagen als zweite Verwarnung. Eine Zeitstrafe kann es aber auch, anders als Gelb-Rot, direkt geben. Also wenn ich ein Vergehen begehe, das irgendwo von der Schwere her zwischen Gelb und Rot liegt, kann ich als Schiedsrichter sofort die 10-minütige Zeitstrafe aussprechen, ohne den betreffenden Spieler vorher gelb gezeigt zu haben. Hat er seine 10-minütige Zeitstrafe verbüßt und begeht er dann ein weiteres Vergehen, das eine Verwarnung nach sich ziehen würde oder was auch immer, gibt es nur noch die glattrote Karte. So, jetzt kann man sagen oder könnte man annehmen, ist das nicht ein bisschen hart? Müsste man nicht eigentlich gelb-rot parallel dazu sozusagen? Mhm. Dann, also, dass der Schiedsrichter die Wahl hat, nach 10 Minuten zeigt er jetzt gelb-rot oder zeigt er glattrot? Das ist aber im Spiel natürlich kein Unterschied. Der betreffende Spieler ist ja auf jeden Fall dann vom Spiel ausgeschlossen. Das wäre ja bei Gelb-Rot wie Rot ja gleichermaßen. Es geht ja nur darum, wie lange wird der anschließend gesperrt. Biegen wir uns jetzt mal einen Fall zurecht. Der hat 10 Minuten Zeitstrafe bekommen und kann es nicht abwarten, wieder aufs Feld zurückzukehren. Und ist nach 9 Minuten 45 der Meinung, die 2 Minuten sind um, ich laufe jetzt einfach auf den Platz. Das ist ein Vergehen, das zieht zwingend eine gelbe Karte nach sich. Mhm. Der hat schon 10 Minuten, bleibt dem Schiedsrichter also nur für dieses unerlaubte Betreten des Platzes eine glattrote Karte zu zeigen. Sag mal, das ist auch ein bisschen hart. Ja, weil der ist ja nur ausgeschlossen bis Spielende. Und wie lange wird der gesperrt? Eine Woche? Vielleicht 2? Das muss die Sportgerichtsbarkeit entscheiden. Insofern braucht man da auch keine gelb-rote Karte mehr, um das kurz zu erklären. Also Zeitstrafe, ich habe sie erlebt vor Gelb-Rot. Ich war immer ein großer Freund. Es hat immer die Möglichkeit gegeben, Leute abzukühlen. Gerne auch mal bei sowas wie Rudelbildung. Ne? Die stehen sich da Kopf an Kopf gegenüber. Zack, zack, du 10 Minuten raus. Zack, zack, du 10 Minuten raus. Jetzt kühlt ihr euch mal beide ab. Und dann machen wir ja mal 10 Minuten lang mit 10 gegen 10 weiter. Fand ich immer total super. Und denke auch, dass das hier einfach so war in Hessen, dass sie sich gesagt haben, ist doch eigentlich eine schöne persönliche Strafe, um differenzieren zu können. Deswegen führen wir das wieder ein. Mal gucken, wie viele nachziehen, ob welche nachziehen. Und ich finde es schön, wenn es diese Renaissance gibt und bin sehr gespannt, wie das in Hessen dann verläuft. Muss man schon auch sagen, es ist jetzt 30 Jahre später, ja, alle sind gelb-rot gewöhnt. Keiner war mehr gewöhnt, Zeitstrafe im Amateurfußball, außer im Juniorenbereich. Mal sehen, wie es läuft. Das ist jetzt eben für sehr, sehr viele, also für die gesamte aktive Generation, ist das halt neu.
Außer sie kommen halt gerade aus der Jugend. Sie
kommen aus der Jugend, ja. So. Mal schauen, wie es ist, auch wie die Akzeptanz bei den Zuschauern ist, aber wie gesagt, aus meiner persönlichen Erfahrung von vor 30 Jahren, coole Sache, bin gespannt.
Hättest du sowas auch gerne bei einem Turnier wie bei der Europameisterschaft?
Ich finde das auf jeden Fall ein disziplinarisches Mittel, das es gar nicht nur im Amateurfußball geben muss. Es gibt doch hinreichend viele Fälle, wo wir darüber diskutieren, ob eine gelbe Karte noch ausreicht. Es gibt viele Fälle, bei denen wir diskutieren, ob Rot hier nicht zu hart ist. Und ich finde, es gibt immer wieder Fälle, wo man sich wünschte, es gäbe da eine disziplinarische Sanktion.
Beispiel Rudelbildung ist ja auch gut. Ne? Wenn du so zwei Streithähne da hast, dann sagst du, so Jungs, ihr setzt euch mal da hinten hin. Und dann können die sich mal 10 Minuten ein bisschen abkühlen. Hat ja so ein bisschen was auch wie ja, von der Strafbank beim Eishockey oder so. Dann,
genau.
Da kannst du auch noch, da kannst du einen schönen Sponsor noch hinpacken, ne? Die 10-Minuten-Strafe wird präsentiert von.
Genau.
Was nehmen wir denn da Schönes? Wahrscheinlich irgendeine Uhrenmarke, ne? Dann kann man dich, kannst du dann, kann Schweini dann immer dazwischen die Zeit nehmen. Also, das wäre doch eigentlich prädestiniert dann auch, das noch werbetechnisch gut einzubinden.
Da mögen sich dann gerne andere drüber Gedanken machen. Ich hatte damals einen Kollegen, der hat bei, wenn er 10 Minuten Zeitstrafen ausgesprochen hat, immer gesagt, du gehst jetzt mal für 10 Minuten Blümchen pflücken. Immer ein und derselbe Spruch, du gehst jetzt für 10 Minuten Blümchen pflücken.
Die einzige Gefahr, die ich sehe, ist, dass man in so Phasen, wo schon klar ist, okay, das Spiel ist ganz kurz vor dem Ende und du weißt, okay, ich ziehe jetzt hier keine Notbremse, aber ich werde ihn jetzt so faulen, dass hier halt nichts mehr geht, kriege ich halt 10 Minuten. Ne, rot ist es nicht, aber kriege ich halt 10 Minuten. Und dann sind wir halt ein paar Minuten einer weniger oder so. Sowas würde natürlich auch taktisch genutzt, aber das ist ja nun bei allen Strafen so.
Aber sonst hast du vielleicht einen Fall, also dann machst du einen Foul, dass du eben nicht mit Rot vom Platz fliegst, sondern nur Gelb bekommst.
Ja.
Da sind die anderen noch nicht mal ein paar Minuten in Überzahl.
Genau.
So wären sie in Überzahl, finde ich also auch unter dem Aspekt keine schlechte Idee. Das Argument damals übrigens in der Bundesliga gab es viele, Anfang der 80er, als es eingeführt werden sollte, die gegen die Zeitstrafe waren, unter anderem mit dem Argument, dann werden die Muskeln kalt.
Ach.
Auch ganz interessant, ne? Okay, 40 Jahre her, aber da kann man ja auch was gegen tun.
Dann werden die 10 Minuten von einem Laufbandhersteller präsentiert und dann können die sich dann dürfen sie weiterlaufen oder so ein Spinning, Fahrrad irgendwie.
Kann man sich schon mal dehnen.
Genau. Ja, schade, ich hätte jetzt am liebsten gesagt, apropos denen, aber wir fangen mit dem...
Ich habe auch gerade aufs Manuskript geguckt und habe gedacht, kommt, dauert noch ein bisschen mit den Dänen, genau.
Wir starten mit dem Viertelfinale der Schweiz gegen Spanien und die Schweizer hatten ja schon ihre ganz eigene Geschichte durch dieses Turnier und waren gegen Spanien auch als Außenseiter in das Spiel gegangen. Aber ihr wisst es, sie haben sich sehr achtbar aus der Affäre gezogen. In der 77. Minute gab es dann eine diskutable Szene. Remo Freuler verspringt im Mittelfeld der Ball bei der Annahme. Er versucht, ihn zurückzuerobern und geht dabei, das muss man wohl sagen, äußerst rustikal zu Werke. Er rutscht nämlich von vorne mit Anlauf und beiden Beinen auf Girard und den Ball zu. Spricht man den Girard überhaupt aus?
Ja, ist er nicht irgendwie, ich glaube, ich habe den Hintergrund von ihm.
Kommt wahrscheinlich von Gibraltar und deswegen hat er englische Vorfahren.
Davon gehört, aber ich muss jetzt gerade passen.
Siehst du, so wenig Fußball habe ich geguckt, dass ich die Namen nicht mehr kenne. Aber gut, das geht auch Fußballkommentatoren von Halbfinals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so. Also, er rutscht von vorne mit Anlauf und beiden Beinen auf Gerard und den Ball zu. Mit den Stollen seines rechten Fußes touchiert er das Sprunggelenk seines Gegners. Mit dem Spann spielt er derweil den Ball. Danach wird die Grätsche zur Beinschere. Der Spanier wird regelrecht abgeräumt und sein rechter Fuß dabei weggeknickt. Schiedsrichter Michael Oliver zögert keine Sekunde und zeigt glatt rot. Für Manuel Gräfe, den Schiedsrichterexperten des ZDF, ist diese Entscheidung zu hart. Und dann kommt die Frage an dich, Alex. Warum konntest du dich nicht so richtig entscheiden und zu einem Urteil durchringen?
Man kennt als Schiedsrichter die Situation und da gehen immer alle Alarmglocken an, wenn ein Spieler in Ballbesitz ist, den Ball verliert und der dann nachsetzt, um ihn sich zurückzuerobern. Mhm. Dann müssen die Alarmglocken auch klingeln, weil ein mindestens sehr hartes Foul in sehr vielen Fällen nicht unwahrscheinlich ist. Denn der versucht alles, der ist auch ballorientiert, der will nichts anderes, aber er geht einfach ein sehr hohes Risiko ein. Da weiß man schon, das könnte gleich scheppern und da muss man schon sehr achtsam sein, was passiert da gerade. Das wird bei Michael Oliver auch der Fall gewesen sein. In der Originalgeschwindigkeit hatte ich das Gefühl, da hat es gerade richtig gerumst und als Rot kam, war ich auch überhaupt nicht überrascht. Und da sieht man die Zeitlupe und dann ging es mir so ein bisschen wie bei dem Spiel von Daniel Siebert, ne, wo der Anlauf nimmt und dann, aber das, was dann am Ende rauskommt, gar nicht so tatsächlich so schlimm ist, wie das, was man vielleicht erwartet hat. Hier eigentlich ganz ähnlich. Also, wie gesagt, touchiert so ein bisschen das Schienbein, aber es passiert eigentlich nichts, von dem man sagen würde, das ist jetzt, Intensität ist hoch, keine Frage. Aber der trifft den eigentlich nicht so, dass man sagen würde, das müsste jetzt zwingend eine rote Karte sein. Kein durchgestrecktes Bein, keine offene Sohle. Auch da, wo er trifft, ist es eigentlich letztlich nicht so. Der Fuß knickt so ein bisschen weg, das stimmt. Also für mich wäre hier eine gelbe Karte die bessere Entscheidung gewesen. Auch gemessen daran, das ist ja nicht ganz unwichtig, wie Oliver sonst gepfiffen hat.
Ja.
Kein kleinlicher Schiedsrichter, einer, der eine Linie vorgegeben hat, von der ich sagen würde, da hätte eine gelbe Karte hier besser reingepasst als eine rote. Aber auch keine absurde Entscheidung. Also nicht so, man sagen würde, das darf niemals rot sein. Habe ich tatsächlich auch gelesen. Die Schweizer waren natürlich gar nicht einverstanden. Und ich denke, es gibt hier, also die Argumente für Gelb überwiegen hier für mich schon sehr deutlich. Situativ kann ich Rot auf dem Feld nachvollziehen. Mit Ansicht der Bilder muss man sagen, da sind wir doch eher eigentlich bei Gelb. Das ist dann immer so eine Situation, dass ich dann frage, ist das was für einen Videoassistenten? Nein, ja. Denn wir reden hier nicht über eine klar falsche Entscheidung. Wir reden über eine Entscheidung, von der man sagen kann, es gäbe eine bessere. Nämlich die gelbe Karte, aber es ist nicht
absurd. Es ist auf jeden Fall kein klarer und offensichtlicher Fehler.
Genau.
Man kann aber schon verstehen, dass die Schweizer das in der 77. Minute nicht so richtig passend fanden. Du hast das ganze Spiel ja gesehen, du kannst das besser beurteilen, ob es zur Linie passte, aber das ist auch das, was ich so gelesen habe, ne? Dass die Linie von Oliver eigentlich eine war, wo man sagt, okay, das wäre jetzt hier. Das wäre perfekt für eine 10 Minuten Zeitstrafe gewesen.
Super Beispiel. Habe ich übrigens gar nicht dran gedacht, als wir gerade drüber gesprochen haben. Aber das ist tatsächlich so zwischen Gelb und Rot, dass jeder sagen würde, ja, perfekt. Perfekt gemacht. Für Gelb zu viel, für Rot zu wenig. Intensität hoch, Trefferbild nicht so schlimm. Geht da 10 Minuten raus. Wo war mal 77. Minute? Also da kommt er kurz vor Ende wieder rein.
Und er wäre auf jeden Fall in der Verlängerung wieder dabei gewesen. Dann. Genau. Die haben die Schweizer sich dann ja gerettet mit einem 1-1 in Unterzahl. Und dann ging es auch noch in das Elfmeterschießen, das sie, anders als im Achtelfinale gegen Frankreich, diesmal allerdings verlieren. Der spanische Torwart Unai Simón hält 2 Elfmeter und verhält sich dabei recht unkonventionell. Er hampelt nämlich ein bisschen auf der Linie herum, springt von links nach rechts und wieder zurück. Und auf Twitter gab es dann häufig die Frage, ob das denn regelkonform ist.
Wir sind es nicht mehr gewöhnt, dass Torhüter hampeln. Wir sind es gewöhnt, dass die da stehen, ganz fokussiert auf den Ball und dann wissen wir jetzt, okay, sie müssen mit einem Fuß auf der Linie bleiben oder über der Linie bleiben. Was wir lange nicht gesehen haben, glaube ich, oder nur selten sehen, ist dieses von links nach rechts springen. Dass alle sagen, muss der denn nicht irgendwie verharren auf der Linie, wenn er mit einem Fuß darauf bleiben muss, muss er dann nicht auch stehen bleiben? Nein, muss er tatsächlich nicht. Er muss auf der Torlinie sein. Mhm. Das ist er ja, wenn er von links nach rechts läuft, dann ist er auf der Torlinie. Nicht davor, nicht dahinter. Und mit dem Blick zum Schützen sein, also davor darf sich nicht umdrehen.
Und nicht dahinter.
In Königswinter, genau.
Entschuldigung.
Für diejenigen, die es nicht wissen, aber das macht sofort einen Ohrwurm und genau, ein Karnevalslied für diejenigen, die nicht aus dem Rheinland kommen oder das nicht wissen. Und deswegen ist es vollkommen regelkonform. Der Torwart geht damit ja auch ein gewisses Risiko ein, denn also manche mögen das wie in diesem konkreten Fall als gute Idee empfinden und sagen, das irritiert den Schützen. Und zwar auf eine sportliche Art und Weise, das ist in Ordnung, als Torwartfinte sozusagen, es mag welche geben, die sagen, das mache ich nicht, denn dann kann ich nicht mehr konzentriert abspringen und wenn ich nach links gehe, dann schießt er in dem Moment nach rechts und dann bin ich gekniffen, also nicht immer unbedingt Aussicht auf Erfolg gekrönt. Es hat in der Vergangenheit immer mal wieder Torhüter gegeben, die sowas gerne gemacht haben. Also ich als etwas älterer Fußballfan erinnere mich daran, an das Rüdiger Vollborn mit den Armen gerudert hat im UEFA-Pokalfinale 1988 gegen Espanyol Barcelona, bei dem ich damals mit dem halben Abi-Jahrgang im Stadion war. Ich erinnere mich an Bruce Grobbelaar und Helmut Duckerdam, die auch ganz ähnliche, also die auch so sich nicht ganz ruhig auf der Linie verhalten haben und damit großen Erfolg hatten.
Hampelmänner gab es auch in der Reihe.
Also auch nicht, ganze
nicht
Reihe.
Jetzt als bezeichnet, sondern die haben Hampelmänner gemacht.
Genau, so den, ne, Arme hoch und Arme runter, um den Schützen zu irritieren. Das kann man machen, das ist erlaubt, was nicht erlaubt ist, und es gab, glaube ich, das war sogar in diesem Spiel, meine ich, oder war es eins davor, im Achtelfinale, habe ich jetzt vergessen, wo der Schiedsrichter die Torhüter angesprochen hat und viele das so interpretiert haben, der hat ihnen jetzt gesagt, dass sie nicht auf der Torlinie hin und her hampeln dürfen. Ich glaube, das hat er nicht getan, ich glaube, er hat ihnen deutlich gemacht, sie dürfen nicht gegen die Torlatte hauen, das ist irgend so ein Ritual, das viele Torhüter irgendwie gerne machen, das darf man nicht, denn die Latte soll nicht vibrieren im Moment des Schusses. So. Weil das Ergebnis am Ende verfälschen könnte, wenn der Ball gegen die Latte geht. Also das darf nicht sein, das ist ausdrücklich so festgelegt, aber was sie eben...
In den Regeln steht, dass die Latte nicht vibrieren darf.
Dass sie nicht berührt werden darf vor dem Schuss, glaube ich. Müsste es nochmal genau nachgucken, was drin steht.
Witzig.
Aber das darf man auf jeden Fall nicht. Pfosten und Latte dürfen sich nicht bewegen, irgendwie so in der Art steht es drin. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut.
Was ist bei zu starkem Wind?
Ist ja eh die Frage, ob es da noch
die Latte vibriert, ist, ne? Wir können leider nicht das... Elfmeterschießen machen. Okay, ja, Rüdiger Vollborn. Habe ich eigentlich die Geschichte mal erzählt, wie ich von Rüdiger Vollborn ein Schalgeschenk bekommen habe?
Da wirst du irgendein Praktikum irgendwo gemacht haben?
Nein.
Nein.
Da war ich noch ganz jung Fußballfan und Hannover 96 hatte ein Testspiel gegen Bayer Leverkusen in Kirchdorf. Kirchdorf hatte eine neue Tribüne gekriegt, so eine ganz kleine, und deshalb hat 96 da dann ein Freundschaftsspiel gemacht. Ganz maue Nummer, hat eigentlich auch keinen so richtig interessiert. Und nach dem Spiel, also Rüdiger Vollborn hat irgendwie dafür gesorgt, dass die 96-Fans ihn ganz sympathisch fanden. Und dann wurde er umringt und bekam unter anderem auch einen 96-Schal um den Hals gelegt. Und irgendwann sagt er so, ich will das Ding gar nicht haben. Und habe ich gesagt, dann gib's mir. Und dann hat Rüdiger Vollborn mir einen 96-Schal geschenkt. Der war sehr schön, war schwarz.
Großartig.
Vor allen Dingen schwarz mit ein bisschen grüner 96 an beiden Enden. Und den Schal habe ich dann mal in Mainz mit einem Mainzer getauscht. Ärgere ich mich bis heute eigentlich drum, aber damals fühlte es sich total richtig an, weil es am alten Bruchwegstadion total nett war und wir noch sehr lange dort waren und mit Mainzer-Fans gefeiert haben.
Oh, das ist doch ein schönes Erlebnis.
Absolut. Also wenn jetzt irgendwer in Mainz hört, dass er einen alten 96-Schal mal geschenkt bekommen hat, der ist von Rüdiger Vollborn, der ihn von einem 96-Fan bekommen hat.
Die Geschichte war es doch allemal wert.
Ja. Okay, dann kommen wir zur nächsten Viertelfinalpartie. Und zwar, jetzt habe ich hier im falschen Dokument auf M gedrückt, was für ein Marker setzen ist, aber dadurch ist das Dokument nach unten gerutscht. Belgien gegen Italien. 31. Minute, der Ball kommt hoch in den belgischen Strafraum. Ciro Immobile und Jan Vertonghen recken beide einen Fuß nach oben, um ihn zu spielen. Doch während Immobile ihn auch erreicht, trifft Vertonghen nur den Fuß des italienischen Angreifers, der daraufhin mit einem Schmerzensschrei zu Boden geht und dort auch liegen bleibt. Schiedsrichter Slavko Vincic lässt weiterspielen. Die Belgier bekommen den Ball jedoch nicht weg und wenige Sekunden später erzielt Nicolo Barella das 1:0 für Italien. Das bringt Immobile dazu, plötzlich putzmunter aufzuspringen und mitzufeiern. Und dafür erntete er, wie auch vorhin bei uns, Hohn und Spott. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage, ist das nicht unsportlich, was Herr Immobile da macht? Und muss der Schiedsrichter dann nicht eigentlich was unternehmen, zum Beispiel eine gelbe Karte zeigen, vielleicht sogar das Tor annullieren, Alex?
Na, grundsätzlich ist natürlich das Simulieren von Verletzungen schon ein Fall, für den eine gelbe Karte in Betracht kommt. Die ganze Sache
Es ist nicht zwingend.
Es ist etwas diffiziler, weil es dem Schiedsrichter viel abverlangt. Ne? Ist ja in der Regel kein Arzt. So, und das muss man sich immer dann vergegenwärtigen. Was sieht der Schiedsrichter in so einem Fall? Der sieht einen Zweikampf, den er durchwinkt. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, wenn dieses Tor für Italien nicht gefallen wäre, hätte es gut sein können, dass wir unter Umständen sogar über einen Eingriff des Videoassistenten hätten nachdenken müssen. Das ist ja gar nicht mehr großartig thematisiert worden, denn dieser Zweikampf, Immobile spielt den Ball, beide haben das Bein hoch, also da begeht auch keiner irgendein Vergehen. Wenn es schon so gleichgelagert ist, Immobile trifft den Ball und der Gegner trifft nur seinen Fuß. Jetzt, das kann sogar wehgetan haben. Ich glaube, dass der in dem Moment vielleicht sogar wirklich Schmerzen hatte und ich glaube, dass das eine Aktion gewesen ist, oder gewesen sein könnte, bei der man über einen Strafstoß zumindest nachdenken kann.
Überlegen wir uns einfach mal, der Ball geht einfach ins Aus.
So.
Dann gibt es eine Behandlungsunterbrechung, weil dann wäre Immobile ja liegen geblieben.
Dann wäre er liegen geblieben, ganz sicher.
Bis die Behandlung vorbei ist. In der Zeit hätte man dann nochmal geguckt, was ist denn eigentlich passiert. Dann gibt es eventuell den VAR-Eingriff und dann hätte es dafür vielleicht einen Elfmeter gegeben. Und wir hätten keinen Hohn und Spott für Ciro gehabt.
Vielleicht wäre es so gekommen, vielleicht hätte es auch keinen Videoassistenten-Eingriff gegeben. Schwer zu sagen, wie das bewertet worden wäre. So viele Bilder haben wir davon noch nicht gezeigt bekommen. So, jetzt geht's aber weiter. Muss man sagen, also in dem Zweikampf, da ist schon was gewesen. Also es ist keine Schwalbe gewesen. Das würde ich schon mal so klar festhalten wollen. Dann bleibt er aber schon länger liegen als nötig. Woraus schließt man das? Daraus, dass er eben so putzmunter aufspringt, wenige Sekunden, nachdem er hingefallen ist. Ich glaube, das war dann eben doch länger als geplant. Wollte den Videoassistenten bestimmt erstmal, also neutral formuliert, darauf aufmerksam machen, dass da was gewesen ist, dass er bitte prüfen soll. Und gleichzeitig ist es natürlich so, aua, ich habe mir ganz doll wehgetan. So, und dann ist jetzt die Frage, wenn der aufspringt, nachdem das Tor gefallen ist, muss ich dann als Schiedsrichter daraus nicht sozusagen die Schlussfolgerung ziehen, dass vorher eine Simulation vorgelegen haben muss, dass also das Liegenbleiben auf dem Platz schon ein unsportliches Verhalten ist, dass der Torerzielung vorgelagert ist. Mit anderen Worten, ich habe erst ein Vergehen des Angreifers und dann die Torerzielung. Also erkenne ich das Tor ab, zeige ihm die gelbe Karte und gebe einen indirekten Freistoß wegen Simulation dort, wo Immobile liegt. Lass es mich so sagen. Ich glaube, von 19 EM-Schiedsrichtern gibt es exakt null, die so entschieden hätten. Weil sie auch gesagt hätten, erstens kann ich mir gar nicht sicher sein, dass der da simuliert. Und zweitens, das ist dann doch irgendwo auch arg unverhältnismäßig, denn das Tor an sich wird ja vollkommen regulär erzielt. Ja. Dass man jetzt sagt, man bestraft die vermeintliche oder auch wahrscheinliche Simulation von Immobile so stark, dass man sagt, das führt jetzt zur Aberkennung des Tores, weil das zeitlich vorgelagert war. Also dann muss man sich schon sehr sicher sein. Und insbesondere dann, wenn der vorher wirklich einen Kontakt abbekommen hat, er überzeichnet hier die Folgen. Aber es ist keine Schwalbe gewesen. Wenn es eine Schwalbe ist und der bleibt dann auch noch liegen, dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt quasi doppelt unsportlich. Dann würde ich sagen, okay, wenn man dann so ein Tor nicht gibt und das mal hart bestraft, nicken, glaube ich, viele und sagen, jawohl, dann ist das auch hier nicht belohnt worden, dann ist die Konsequenz mal eine harte. Hat er jetzt davon, und das kann man nachvollziehen, aber wenn der getroffen wird und bleibt dann nur ein bisschen länger liegen als unbedingt nötig, ich sage, das kommt mir doch sehr unverhältnismäßig vor, dann ein ansonsten völlig regulär erzieltes Tor zu annullieren. Ich glaube, das ist was, da kann man nicht mitgehen.
Also und auch in dem mitgehen. Fall, wenn jetzt er sonst so im Spiel wieder einfach aufgesprungen wäre, es gibt ja meist nur die Ansprache vom Schiedsrichter, wo dann gesagt wird, Junge, lass den Quatsch, mit mir nicht. Spiel doch ordentlich, dann schaffst du doch viel mehr oder sowas. Dass da eine gelbe Karte gegeben wird, ist ja sehr, sehr selten, denke ich. Weißt du, was mir wieder aufgefallen ist? Es fällt mir unglaublich schwer, den Namen Ciro Immobile einfach nur auszusprechen. Ich möchte ihn eigentlich immer singen. Du weißt doch, welches Lied, ne? Gianna Nannini.
Bello Impossibile?
Ciro Immobile. Ich hatte mir so erhofft, dass das in Dortmund damals so auf der Tribüne gesungen worden wäre. Ich glaube, dann wäre er da auch glücklicher gewesen. Das ist eine Chance, die verpasst wurde. Oder hätte der Marco Reus einfach mal zum Essen
ja, eingeladen? Aber für das richtige Versmaß fehlt ihm eine Silbe im Nachnamen. Dann hätte man Ciro Immobile singen müssen. Dann hätte es gepasst.
Wieso das denn?
Weil du es dann dehnen musst. Bello Impossibile und Ciro Immobile, da ist, ne, da fehlt dieselbe.
Ciro Immobile.
Das ist also leicht synkopisch, ne? Geht schon, wenn man's gut macht, ja.
Wenn man es gut macht, danke dir. Mhm.
So wie du. Hat noch die richtigen Ausweg gefunden. Und abschließend noch, jetzt die Frage, ne, die schießen jetzt ein Tor und er springt dann auf, kann man nicht dann wenigstens die gelbe Karte zeigen? Oder ist das nicht dann zumindest in dem Moment die offensichtliche Täuschung, also in dem Moment, wo er aufspringt und sagt, das ist jetzt quasi das unsportliche Verhalten, daran wird es dann ersichtlich. Und wir sagen irgendwie, naja, also die letzten, unsportlich waren die letzten 1,5 Sekunden, ja, die er liegen geblieben ist, und das ist jetzt dem Tor zeitlich nachgelagert und deswegen zeigen wir jetzt gelb und geben das Tor auch das ist regeltechnisch denkbar. Jetzt sind wir aber schon inmitten einer völlig absurden Diskussion im Grunde genommen. Der Schiedsrichter, ich weiß gar nicht, ob er es mitbekommen hat, dass er da so aufgesprungen ist, wird sich auch gedacht haben, ja, okay, dann sind wir das Problem auch quitt, wir müssen uns nicht kümmern, war es ein Foul vorher oder nicht, und jetzt feiert mal schön und lasst mich damit in Ruhe.
Genau, war ja aber auch eine Frage, die auftauchte.
Ja.
Tja, immer welche, die dann auf solche Ideen kommen, und um das dann zu beantworten, sind wir hier, und hier ist, denke ich, recht klar, was die Haltung ist. Dann Ende der ersten Halbzeit, 45 plus eine Minute, auf dem linken belgischen Angriffsflügel bekommt Jeremy Doku den Ball und zieht mit Tempo in den Strafraum und an Giovanni Di Lorenzo vorbei. Das ist aber auch ein alter Mann, Giovanni Di Lorenzo.
Ja,
ne?
So als Zeitherausgeber in dem Alter noch beim Turnier mitzumachen, ja gut, der ist natürlich auch nicht mehr der Schnellste, ne? Zumindest nicht beim Laufen, beim Schreiben vielleicht schon.
Auf jeden Fall drückt Di Lorenzo.
Man spielt dann auch Helmut Schmidt mit und im Tor steht Marion Gräfin Dönhoff, genau.
Die reitet auf dem Pferd, ja, nein.
Ja, oje, 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 genau, ja.
Also auf jeden Fall drückt Giovanni Di Lorenzo ein wenig mit dem linken Arm gegen, eigentlich schade, dass der nicht Doku heißt, ne?
Dann Deutschen nicht so ausgesprochen? Ich habe das schon auch gehört, dass er so ausgesprochen wurde, ist Doku.
Ich bitte jegliche Namensaussprache wirklich vollkommen zu entschuldigen. Ich habe einfach viel zu wenig Fußball geguckt, um alle Namen zu können. Schlechte Vorbereitung, Herr Reese. Auf jeden Fall gegen den Doppelkopfarm wird gedrückt, gegen den Oberkörper, woraufhin der belgische Angreifer zu Fall kommt. Vincic entscheidet auf Strafstoß. Richtige Entscheidung?
Ich würde sagen, auch wieder zu hart.
Ja.
Das war auch die Meinung der Schiedsrichter-Experten im Fernsehen.
Da,
war interessant,
aber so ein bisschen, da war ja auch noch nicht mal die Linie im Spiel entscheidend, oder?
Nee, würde ich auch nicht sagen. Das grundsätzlich, also zur Linie hat es irgendwie auch nicht so richtig gepasst, aber grundsätzlich ist das wieder so ein Fall, wo wir natürlich wie immer fragen müssen, wie ist die Verbindung oder der Zusammenhang von Impuls und Wirkung? Die Wirkung, die wir sehen, also den Sturz, ist die wirklich, resultiert die aus dem Impuls, den er bekommen hat? Natürlich bekommt er da, geht der Arm raus und er kriegt da so ein bisschen einen mit. Und die Frage ist, also im Reportersprech, genügt das für einen Strafstoß? Ja. Ich finde, dass viele sagen, ja, was heißt, da reicht das für einen Strafstoß? Entweder das ist faul oder nicht. Ich würde sagen, so schlecht ist der Spruch tatsächlich gar nicht, weil es einfach ja darauf abstellt, diese Impuls-Wirkung-Zusammenhang. Patrick Ittrich hat mir im Gespräch was sehr Interessantes gesagt und damit auch begründet, warum die UEFA bei Stoßen und Halten die Videoassistenten so strikt angewiesen hat, sich da rauszuhalten. Er sagt, aus seiner persönlichen Erfahrung ist es tatsächlich so, dass Stoßen und Halten in der Zeitlupe immer verzerrt wiedergegeben wird. Und sagt, es ist auf dem Platz oft wirklich 30% mehr als das, was man in den Bildern sieht. Sagt er, ich kann dir sagen von Fällen, die ich selber hatte, ich vergleiche meine Wahrnehmung auf dem Platz als Schiedsrichter damit, was ich hinterher gesehen habe. Man kann sagen, auf dem Platz empfindet man es als 30% mehr. Und das ist eigentlich auch die Wahrheit, um die es geht. Mhm. Sodass wir da sozusagen auch eine Differenz haben oder Diskrepanz haben zwischen der Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Feld und den Bildern. Das ist eben auch nicht immer 1:1 einzufangen, haben wir schon oft drüber gesprochen. Daher auch die Anweisung, haltet euch da größtmöglich raus. Und deswegen auch hier eine Entscheidung, wo man sagen muss, da ist ja nun auch ein Schieben oder Schubsen, regeltechnisch Stoßen irgendwie da gewesen. Der Schiedsrichter hat so entschieden, eine Entscheidung, die nicht absurd ist, die man auch irgendwie mittragen kann. Ich glaube, dass es sinnvoll gewesen wäre, ja nicht auf Strafstoß zu entscheiden. Ich hatte den Eindruck, er überzeichnet die Folgen. Der Impuls war nicht so, dass er diese Wirkung hätte haben müssen, aber auch keine völlig absurde Entscheidung, eine sehr harte. Und dann stand es halt 1:2, hat Belgien den Anschlusstreffer erzielt. Aber die bessere Entscheidung aus meiner Sicht wäre es hier gewesen. Kein Strafstoß, klar falsch, ist es nicht gewesen.
Deswegen natürlich auch kein VAR-Eingriff, denn es gab ja einen Kontakt, es war nicht nichts. Aufgefallen in dem Spiel ist, dass es in der zweiten Halbzeit wohl sehr viele Unterbrechungen gab. Statistischer Wert ist hier, die letzten 21 Minuten war der Ball nur gut 9 Minuten lang im Spiel. Das heißt, 12 Minuten ist irgendwas anderes passiert, irgendwelche Unterbrechungen gab es. Und dann gab es eine angezeigte Nachspielzeit, die nur 5 Minuten lang war. Also nicht so üppig, wie wir das auch schon anderswo gesehen haben. Du hast dich diesem Thema auch in deiner Kolumne, die du unter anderem für die Neuen Osnabrücker Nachrichten schreibst.
Zeitung,
NOZ, Klaas. Erscheint ja auch in vielen anderen Zeitungen, zum Beispiel in der Kölnischen Rundschau. Wie hast du denn da deine Sicht auf die Dinge verargumentiert? Warum wärst du dafür gewesen, dass man hier dann auch deutlich mehr als 5 Minuten macht, weil 5 Minuten ja in anderen Spielen schon wieder sehr viel sind?
Ich habe verschiedentlich gelesen, dass Italien hinten raus ziemlich stark verzögert haben soll und habe dann gedacht, das gucke ich mir jetzt mal genau an, ob das wirklich so war. Und habe mir mal die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit komplett angeschaut und wirklich mal quasi mitgestoppt.
Okay.
Wie lange war der Ball im Spiel, wie lange haben die Unterbrechungen gedauert? Es gab auch ganz verschiedene Ursachen. Es gab die Verletzung von Spinazzola, Achillessehnenriss, wie sich herausgestellt hat.
Ja.
Schwere Verletzung, klar. Er bleibt stehen, signalisiert sofort, ich muss raus. Es dauert 2 Minuten, bis die Leute mit der Trage kommen. Das ist schon so ein Ding, das hat man bei früheren Turnieren auch schneller gesehen einfach, dass die Schiedsrichter einfach, wenn einer liegen geblieben ist, sofort diese Andeutung gemacht haben, kommt bitte mit der Trage und bringt ihn raus, behandelt ihn draußen weiter. Was sagen die Regeln? Die Regeln sagen grundsätzlich nur eine Erstversorgung auf dem Platz und Rest der Behandlung draußen. Sei denn, der Spieler ist nicht transportfähig. Jetzt kann man bei Spinazzola darüber diskutieren, ob das der Fall war oder nicht. Hat lange gedauert, bis überhaupt einer kam. Die gesamte Unterbrechung, 3,5 Minuten.
Mhm.
Donnarumma wird von Chiellini, also es gibt einen Luftdreikampf mit Witzel noch und Donnarumma bleibt liegen. Der hat, ich glaube, den Arm abbekommen von Chiellini. Schiedsrichter nimmt es als Foul von Witzel wahr, gibt Freistoß für Italien. Donnarumma bleibt auch nochmal 2 Minuten liegen. Sagen wir mal so, also was da gewesen sein, ist dann behandelt worden, denkst du, jo, guckst du die Zeitlupe, kriegst so ein bisschen, da ist in der Nähe war der Solarplexus, sonderlich intensiv war der Treffer nicht. Also glaube auch, das war mehr von ihm ausgenutzt, als das wirklich was war. Sie kriegen zwischen der 82. und 84. Minute, ich glaube, 2 Freistöße und 1 Abstoß zugesprochen. Es dauert jedes Mal 30 Sekunden, bis der Ball ins Spiel gebracht wird. Und so summierte sich das. Ne? Dann war vor Beginn dieser zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit gab es noch eine Verletzung eines belgischen Spielers und 3 Wechsel, da sind auch nochmal 3 Minuten drauf. ich war insgesamt, selbst wenn man sagt, man gibt ja oft als Schiedsrichter nicht so hammerlange Nachspielzeiten, habe ich gedacht, aber in dem konkreten Fall ist so viel passiert, verzögert worden, unterbrochen gewesen. Also ich war bei 9 Minuten und hätte mit 10 auch kein Problem gehabt. Also ich meine, dass die 5 Minuten viel zu knapp bemessen waren. Dann hat er nochmal 2 draufgegeben in der Nachspielzeit wegen Donnarumma. Von den 2 Minuten hat der Ball aber nur 1 Minute gerollt. Und die letzten 30 Sekunden bestanden darin, dass Donnarumma sich Zeit gelassen hat beim Abstoß, bis der Schiedsrichter geguckt hat, jetzt sind wir bei 97, jetzt fahren wir einfach ab, ohne dass der ausgeführt worden ist. Ne? Und da stellt sich schon die Frage, also erstens zur kurze Nachspielzeit, ja, fand ich auch, und zwar deutlich zu kurz. Und zweitens, was ich das größere Problem finde, er ist nicht dagegen vorgegangen. Er ist nicht dagegen vorgegangen, gegen dieses Zeitspiel. Er hat nicht darauf gedrängt, dass Spielfortsetzungen schneller ausgeführt werden, dass verletzte Spieler, gut, bei Donnarumma ging das nicht, der Torwart bleibt auf dem Platz während der Verletzungsbehandlung, der wird nicht vom Platz gebracht, da geht das natürlich nicht, aber auch mal zu gucken, komm, jetzt, so schlimm ist das nicht, was da gerade passiert ist, ne? Einfach drauf zu drängen, da kommen jetzt die Leute mit der Trage, ihr macht jetzt mal schneller, ihr verzögert hier nicht, und auch mal anzukündigen und auch deutlich anzukündigen, im Wiederholungsfalle werde ich hier verwarnen. Ja, es geht nicht nur darum, dass nachgespielt wird, es geht darum, dass das aufhört. Warum? Weil der Gegner in seinem Spielfluss gebremst wird. Belgien war drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen, und die sind immer wieder ausgebremst worden. Das ist dann, will nicht kleinlich sein, aber das ist nicht gut, wenn der Schiedsrichter dann so passiv bleibt wie Vincic und dann überhaupt nichts unternimmt, um die ganze Sache mal so ein bisschen zu beschleunigen und auch Konsequenzen anzukündigen. Das hat mir nicht gefallen bei dem Spiel. Das hat die Belgier aus dem Rhythmus gebracht. Das ist ein Ziel, das darf so mit den Mitteln nicht erreicht werden. Die Mittel sind da, man muss sie nur nutzen. Das hat er nicht getan und das fand ich nicht gut.
Die Italiener also mit viel Zeitspiel und ein Schiedsrichter, der das einfach zugelassen hat. So kann man es ja vielleicht sagen. Kommen wir zum dritten Viertelfinalspiel. Tschechien spielte gegen Dänemark und in der 4. Minute war es Tschechiens Verteidiger Ondrej Čelustka und der dänische Angreifer Kaspar Dolberg. Die liefern sich auf der rechten Angriffsseite der Dänen einen Zweikampf. Čelustka schießt Dolberg an, so scheint es jedenfalls, und der Ball, der fliegt ins Aus. Dennoch entscheiden Schiedsrichter Björn Kuipers und sein Assistent Erwin Zeinstra auf Ecke für Dänemark. Jens Strüger, Larsen, der bringt den Ball scharf herein. In der Mitte steht dann Thomas Delaney völlig frei und trifft per Kopf. Und mal wieder fragen sich nicht wenige, warum greift der VAR nicht ein und sagt, Leute, das ist kein Eckball für die Dänen, sondern es ist Abstoß für Tschechien.
Ja, immer wieder die gleiche Frage, ne? Also wir kommen gleich dazu, was überhaupt war. Eckstoß ja, nein. Mein Eindruck in der Situation auch, ups, wie kommen sie da auch eigentlich auf den Eckstoß? Da war doch zuletzt ein dänischer Spieler dran, hätte also Abschluss geben müssen. So, also, Videoassistent darf nicht eingreifen bei Eckstößen, Abstößen, Freistößen, Einwürfen. Und nehmen wir den Schiedsrichterball auch noch dazu, weil der ein Sonderfall ist, da wird er vom Schiedsrichter ins Spiel gebracht.
Schiedsrichterball wurde falsch ausgeführt, wir wiederholen das Ganze.
Genau, ne, das
Videobeweisfenster.
Das würde noch fehlen. Die Begründung dafür, regelphilosophische Begründung dafür, ist, das sind keine spielrelevanten Situationen, anders als der Strafstoß, dessen Berechtigung ja überprüft wird. Und deswegen lässt man da bewusst eine Lücke. Also, um es kurz zu erklären, wenn das Spiel mit Zustimmung des Schiedsrichters fortgesetzt ist, dann kann eine vorherige Entscheidung nicht mehr geändert werden. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, sowas wie eine übersehene Tätigkeit. Die kann auch nach einer Spielfortsetzung noch geändert werden. Lex Zidane vom WM-Finale 2006. Nehmen wir das mal raus. Grundsätzlich kann das nicht mehr geändert werden. Das heißt, wenn man in der Ecke ausgeführt ist und du stellst hinterher, oh, da fällt ein Tor, oh, die war unberechtigt, dann kann man nicht mehr dahinter zurück. So, wollte man das ändern, müsste man die ganzen Regeln auf den Kopf stellen, müsste sagen, gut, auch eine Spielfortsetzung verunmöglicht es nicht, noch eine Entscheidung zu korrigieren. Du kommst in Teufels Küche, denn wie weit willst du denn noch zurückgehen? Hinter die vorletzte Spielunterbrechung? Das funktioniert nicht. So, und das Argument ist deswegen, wenn wir verhindern wollten, dass nach unberechtigten Eckstößen, Freistößen, Abstößen oder Einwürfen ein Tor fällt, müssten wir jedes Mal vor der Ausführung prüfen, ob das nun eine richtige Entscheidung war oder nicht. Mit der Folge, dass man im Spiel dann noch, weiß ich gar nicht, 80, 90, 100 Entscheidungen des Schiedsrichters überprüfen müsste, undurchführbar. Also lässt man bewusst eine Lücke und sagt, nur bei Strafstößen, als der Spielfortsetzung, die am wahrscheinlichsten ein Tor hervorbringt, und bei allen anderen lassen wir es so, und nehme es in Kauf, wenn danach mal ein Tor fällt und man sagt, ja gut, war aber ein unberechtigter Freistoß, unberechtigter Eckstoß, was auch immer. Also deswegen geht man da als Videoassistent eben nicht dran, darf man nicht dran gehen, weil es das Protokoll da sozusagen eine Grenze gezogen hat, die ich auch sinnvoll finde. Und das Argument nach dem Motto, ja, aber man kann doch, wenn ein Tor fällt, hinterher gucken, ja, das ist halt, ne? Und aus regeltechnischen und der regeltechnischen Erwägung, das ist wirklich, auch in solchen Fällen wäre das dann schwierig. Also bei einer direkten Torerzielung würde man noch sagen, ja gut, ist es noch denkbar, aber was ist, wenn dann noch eine Station mehr dabei ist? Das ist nicht praktikabel.
Hm.
Aber?
Ja, jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Ne? Genau. Es gab ja dann so ganz viele Bilder und alle haben gesagt, klar, das ist auf jeden Fall Abstoß. Und dann kam wieder jemand, der gesagt hat, ich habe mal diese Grafik hier rangezoomt oder dieses Video und da sieht man, die Entscheidung war doch nicht falsch.
Als die Entscheidung getroffen worden ist, Eckstoß, habe ich erstmal gedacht, hä, der war doch gar nicht dran.
Mhm.
Was mich irritiert hat, war zweierlei. Einerseits der, also Czeluska hat sofort, Quatsch, soll ich nochmal kurz gucken, doch.
Doch, der Verteidiger war ja Czeluska.
Genau. Der dänische Angreifer war dementsprechend Dolberg, genau. Dolberg hat sofort den Arm gehoben und signalisiert, wir kriegen einen Eckstoß. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, haha. Das machen die immer. Nee, das machen sie nicht immer. Das war eine Situation, wo es so klar schien, dass er zuletzt dran war, dass es erstaunlich war, dass er dann so spontan den Arm gehoben hat. Ah, der war doch noch kurz dran. Und der Assistent hat mit einer Überzeugung diesen Eckstoß angezeigt, dass man natürlich auch sagen kann, ja komm, der hat sich beeinflussen lassen von dem Dänen.
Mhm.
Würde ich sagen, auf dem Niveau jetzt mal nicht. Der hat schon eine Wahrnehmung gehabt. Also ich hatte schon kurz so dieses Störgefühl, diese Irritation. Vielleicht war da doch was. Dann kam die Wiederholung und gesagt, nee, da war gar nichts. Da ist einfach kein Kontakt gewesen. Mir zeigt keine Perspektive, auch nur ansatzweise einen Kontakt. Und dann irgendwann im Laufe des Abends hat es jemand in die Superzeitlupe versetzt, hat eine Perspektive gefunden, hat es stark vergrößert und man sieht, dem ist tatsächlich der Ball so ganz leicht gegen die Hand. Der Ball hat seine Laufrichtung kaum verändert, sodass man es daran gar nicht festmachen konnte, aber die Fingerspitzen sind so ein bisschen weggeknickt dadurch. Mhm. Es hat einen Kontakt gegeben, das reicht, um deutlich zu machen, dieser Eckstoß war tatsächlich berechtigt. Es war kein Fehler. Lustigerweise hat es dann dazu geführt, dass der Kicker, der Björn Kolpers, die Note 4,5 gegeben hat, dann sich korrigiert hat und hat ihm eine 3,5 gegeben. Ne? Also doch kein spielentscheidender Fehler an der Stelle. Waren auch nicht einverstanden mit ihm ansonsten, mit der gesamten Spielleitung so, aber so schlecht dann eben doch nicht mehr. Und man sieht, manchmal steckt der Teufel so im Detail, dass man warten muss, was ist denn? Natürlich ist das jetzt detektivisch gewesen, aber da muss man sagen, der Assistent hatte zumindest offensichtlich den richtigen Instinkt.
Ja.
Vielleicht auch die richtige Beobachtungsgabe.
Ja, und da ist ja dann auch wieder ganz interessant, mal dann so auf die Berichterstattung zu gucken. Ne? Gab ja dann hinterher in der ARD so die Runde mit Bommes, Schuld und Kunst. Und die waren ja komplett davon überzeugt, dass das ja eine Fehlentscheidung war. Und man muss ja auch sagen, wie immer, fällt da kein Tor, kräht kein Hahn danach. So ist es natürlich auf einmal Thema. Und dann irgendwann später am Abend, habt ihr euch leider von den Bildern ein bisschen täuschen lassen, denn eigentlich war er noch ein bisschen dran. Ja, so wird dann die Bewertung der Leistung von Björn Kolpers natürlich im Nachhinein eine andere, beziehungsweise von seinem Team, aber es fällt ja immer auf ihn zurück. Aber ja, ganz interessant, dass die Warnung von ihm da wohl die richtige war und er medial zu Unrecht, ich will nicht sagen zerrissen, aber schon kritisch begleitet wurde. Wer ziemlich gutes Feedback bekommen hat in den letzten Tagen, ist der deutsche Schiedsrichter Felix Brüch. Der hat das Spiel Ukraine gegen England gepfiffen. Das war ein Spiel, da gab es keine großen Vorkommnisse, aber es war schon interessant. Also Brüch erstmal überhaupt, ne, hat das Achtelfinale gepfiffen, kriegt dann jetzt noch ein Viertelfinale. Es ist ein recht einseitiges Spiel natürlich, gab dann beim Tor zum 0-2 von Maguire ganz bisschen Diskussion, weil Maguire seinen Arm ein bisschen eingesetzt hat, aber ja, Patrick Ittrich hat es als handelsüblich bezeichnet. Das ist wahrscheinlich auch eine sehr schöne Begrifflichkeit in dem Zusammenhang. Felix Brüch also dann im Viertelfinale eingesetzt und wie groß war aus deiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass er danach noch ein Halbfinale bekommt?
Ich habe gedacht, wer ein Viertelfinale bekommt, kriegt vielleicht noch ein Finale, aber wer ein Achtel- und ein Viertelfinale bekommt, kriegt danach wahrscheinlich nichts mehr. Das schien mir jetzt nicht so wahrscheinlich zu sein. Felix Brüch, wie wir wissen, das Halbfinale Italien-Spanien hat er ja auch gepfiffen und kam damit insgesamt auf 5 Einsätze. Das hat noch nie ein Schiedsrichter zuvor geschafft.
Das ist schon krass.
Und insofern ist das wirklich richtig, 5 Spiele sind richtig viel. Und
allerdings Achtel, natürlich auch bei einer EM mit mehr Mannschaften, wo es mehr Einsätze gibt, ja, müsste man jetzt nochmal den Faktor mit den Schiedsrichtern hochrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Aber 5 sind jetzt der Maßstab.
Und das in jeder, also in jeder Finalrunde zum Einsatz gekommen, damit habe ich nicht gerechnet, ist also auch tatsächlich neu. Und im Spiel Portugal-Belgien, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, waren nicht ganz so begeistert. Wir haben gesagt, nicht so souverän wie sonst. Ein bisschen so den Einstieg in die persönlichen Strafen verpasst, weil er ein Handspiel nicht, ein Halten nicht gesehen hatte, nicht wahrgenommen hatte, dass dann das Spiel härter hat werden lassen. So, man hat gedacht, okay, vorher echt super gepfiffen, dann so im Achtelfinale so ein Hänger, nichts Spielentscheidendes wohlgemerkt, kein Mondelfmeter gepfiffen oder ähnliches, aber so ein bisschen, hat so ein bisschen gewackelt. So, und jetzt Ukraine, England, okay, keine großstrittigen Szenen drin, das Ding von McMeyer zum 0-2, damit hatte noch nicht mal die Ukraine ein Problem. Der Verteidiger, den McGuire da so ein bisschen weggedrückt hat, der wäre auch ansonsten nicht zum Kopfball gekommen. Dafür war zu viel Wucht dahinter. Kein Stoßen, kein klares Vergehen. Nichts, wofür man ein Tor aber kennen müsste. Alle einverstanden, gut durchgekommen, souverän gepfiffen, klare Linie gehabt. Wirklich nochmal eine ganze Ecke besser als im Achtelfinale, muss man sagen. Und wirklich so den starken Brüch einfach auch gesehen, der einfach international sehr erfahren ist, den in der Bundesliga viele nicht ganz so, also nicht so populär ist wie Manuel Gräf und Dennis Aitekin und auch Patrick Ittrich.
Aber das haben wir ja schon immer dahinter gesagt, ne? Selbst wenn er in der Bundesliga ja auch mal kritisch begleitet wurde und es da auch im Team Unstimmigkeiten gab und so weiter, international hat Brüch ja immer seine Spiele gekriegt. Also er war ja immer einer, der auch bei den Turnieren dabei war, der in der Champions League, Europa League auch lange mitpfeifen durfte. Aber trotzdem, dass er jetzt das Viertelfinale kriegt und dann auch noch das Halbfinale, 5 Partien praktisch hintereinander weg ja auch irgendwo, heißt das auch, dass er jetzt nochmal sozusagen in der europäischen Schiedsrichterelite nochmal so einen Step weiter gemacht hat, oder ist das jetzt eine Zufälligkeit, weil ich muss zugeben, jetzt als die Ansetzung so gesehen habe im Halbfinale, Felix Brüch, Dani Makeli und Tüne Chucky wurde nach Hause geschickt, da war ich schon ein bisschen überrascht. Mhm.
Brüch wird, ich glaube, im August 46 Jahre alt. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, ob das tatsächlich sein letztes Turnier gewesen ist oder ob er nicht vielleicht doch noch bei der WM pfeift. Das einfach mit dem Blick darauf, Altersgrenze international eigentlich 45 Jahre, aber wir wissen, Björn Kuipers ist 48, darf auch immer noch pfeifen. Es gibt also Ausnahmen und es könnte ja sein, dass die für Felix Brüch auch gemacht wird. Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine Entscheidung getroffen worden ist. Ich weiß nicht, ob darüber Gespräche geführt worden sind. Aber
vielleicht wird es bei Felix Brüch, da werden wir nachher noch zukommen, wenn Manuel Gräfe gegen den DFB klagt, sogar noch Möglichkeit, in der Bundesliga länger zu pfeifen. Ne?
Auch das ist vielleicht denkbar. Das muss man alles mal gucken. Fakt ist, er hat bei der WM 2018, also FIFA, ein Spiel gemacht. Das war Schweiz-Serbien. Mhm. Wir erinnern uns an die üblen Geschichten drumherum. Das war sehr frustrierend für ihn. Jetzt natürlich das komplette Gegenteil. Gleich 5 Einsätze, eine sehr gute EM gepfiffen. Klar gemacht, warum er international so einen Stellenwert hat. Rossetti steht seit Jahren auf ihn. Brüch hat nicht diese Art, Fußballspiele zu leiten, wo man jetzt sagt, wie bei Gräfe oder Aitekin, das ist jetzt diese groß empathische Art und Weise. Er hat seinen ganz eigenen Stil, der aber akzeptiert ist, weil er auch wirklich die Big Points eigentlich immer macht. Weil er gut durchkommt, weil er eine klare Linie hat, weil er auch weiß, was gefordert und gefragt ist und das wirklich, also da wirklich auch da wirklich auch Maßstäbe gesetzt hat. So sehr er in Deutschland manchmal vielleicht unter dem Radar fliegt, so sehr ist er international wirklich geschätzt und deswegen auch kein Zufall, dass er zu denjenigen gehört, auf die Rossetti jetzt auch gerade in der Turnierendphase besonders gesetzt hat. Es gibt wenige, bei denen das der Fall ist. Ne? Es ist Björn Kuipers. Es ist Felix Brüch, es war jetzt Dani Makeli auch, der das zweite Halbfinalspiel gepfiffen hat und ja auch schon das Eröffnungsspiel, aber das sind nicht allzu viele Schiedsrichter. Orsato hätte dazugehört, nehme ich an, wenn Italien frühzeitig ausgeschieden wäre.
Laos hätte dazugeführt, wenn er nicht ein schlechtes Spiel oder einen schlechten Pfiff dabei gehabt hätte.
Wenn er Strafstoß gepfiffen hätte, genau. Der sicher keiner war und dafür dann, das hat er damit gebüßt. Es ist halt eng da oben, ne? Und pfeifst du so ein Ding, bist du weg. Turpin genauso einen Elfmeter gepfiffen, der keiner war, eine klare gelb-rote Karte nicht gezeigt, weg. So, dann machen es halt andere so. Und
ja, es muss ja auch irgendwelche Kriterien geben, ist ja, ja auch verständlich, ne? Wenn genau. er halt einen klaren Fehler, sage ich mal, drin hat, dann hast du ein Argument an der Hand und dann kannst du halt jemanden noch aussortieren, das ist einfach so. Aber gucken wir uns das Halbfinale vielleicht auch nochmal kurz an, Italien gegen Spanien, also wirklich für viele auch eine Art vorgezogenes EM-Endspiel, das durfte Felix Brüch leiten und selbst Gary Lineker hat ihn auf Twitter gelobt, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt schon was Besonderes, dass ein deutscher Schiedsrichter von einem Engländer einfach mal so gelobt wird, der wirklich sich da begeistert gezeigt hat und gehofft hat, dass er vielleicht nochmal länger pfeifen darf. So einen Schiedsrichter will er gerne haben, würde auch gerne Premier League haben. In der Times stand, glaube ich, auch noch ein Artikel drin, die auch gesagt haben, ja, hoffentlich pfeift er noch öfter in London, vielleicht die nächsten 4 Jahre. Also das war ja schon fast zu viel des Guten, aber halt sehr bemerkenswert.
Wenn das Lob von der Seite kommt, auf jeden Fall. Er hat dem Spiel sein Flow gelassen, wie man so schön sagt. Und das war einfach gut. Er hat gemerkt, worum geht's hier? Da wollen zwei Mannschaften Fußball spielen. Er hat auch das Glück gehabt, muss man schon sagen, da waren halt keine so ekligen Szenen drin, so Kann-Strafstöße, oder wo du sagst, es gibt was dafür spricht und was dagegen spricht. So, er ist davon frei gewesen. Das braucht man halt einfach auch mal, dieses Glück. Aber er hat dem Spiel seinen Fluss gelassen. Er hat mit Gelb relativ lange gewartet, bis es nicht mehr anders ging. Aber das ist von den Spielern noch akzeptiert gewesen. Also die Linie, die er vorgegeben hat bei der Zweikampfbeurteilung, bei den persönlichen Strafen, hat wirklich genau gepasst, ist akzeptiert worden bis zur 120. Minute und dann auch noch im Elfmeterschießen. Gut, okay, kleiner Scherz, da passiert dann in der Regel weniger. Aber das ist wirklich gut angekommen und muss man wirklich auch sagen, dieses wirklich fantastische Fußballspiel, man hat Brüch eigentlich kaum gesehen, er hat es im Hintergrund gelenkt, er hat sich zurückgehalten und wirklich das einfach gesagt, okay, wir haben ja eh eine großzügige Linie, das setze ich fort, bin aber da und greife ein und hat auch dann aus der Spielleitung Belgien-Portugal, wie gesagt, wo er so ein bisschen gewackelt hat, vielleicht auch seine Schlüsse gezogen. Das war wirklich eine ganz großartige Schiedsrichterleistung. Auch wenn man jetzt nicht die eine Szene dabei hat oder die zwei, wo man sagte, das ist jetzt eine besonders starke gewesen, sondern so insgesamt, das Ding war einfach wirklich richtig gut. Über Kleinigkeiten kann man gerade bei 120 Minuten immer sprechen, aber das war wirklich sehr souverän. Zu Lineker vielleicht noch. Das war ganz interessant, weil er dann auch dann in seiner Euphorie sinngemäß schrieb, dass sich die Premier League-Schiedsrichter mal ein Beispiel nehmen sollten an den Euro-Schiedsrichtern, denn die pfiffen ja auch nicht jeden kleinen Kontakt, wie das in der Premier League so üblich sei. Ich habe gestutzt und habe gedacht, die Premier League, jeder kleiner Scheiß. Also was ich zumindest wusste war, das ist doch die europäische Top-Liga, in der es die wenigsten Freistöße gibt. Hab dann bei whoscored.com noch mal nachgeguckt. Was wird denn da so gepfiffen? Ich glaube, ich habe es gar nicht mehr so im Kopf, 21,8 oder sowas. Oder 21,2 Freistöße pro Spiel. Anderen europäischen Top-Ligen sind so bei 24, 25, glaube ich. Champions League auch so. Und bei der Euro, klar, da sind die Verlängerungen noch mit dabei, das muss man mit berücksichtigen, war der Wert leicht drüber sogar. Also ein bisschen mehr Freistöße hat es bei der Europameisterschaft tatsächlich gegeben. Also das ist nicht das einzige Kriterium, die Zahl der Freistöße, aber auch gedacht, Junge, ich glaube, ein bisschen arg bauchgesteuert war das Urteil dann schon. Ich glaube, die Premier League-Schiedsrichter sind nicht so kleinig, wie du sie machst. Und die EM-Schiedsrichter auch nicht in jedem Falle so großzügig, wie du sie gemacht hast. Aber man muss schon sagen, das hat schon gepasst. Aber da sind auch die europäischen Top-Leute am Werk. Da darf man auch ein bisschen was erwarten.
Auf jeden Fall. Bei einem Satz noch zu Gary Lineker, dass man ja auch da einfach sagen muss, er ist ein großer Gegner des VAR mittlerweile. Ja. Sagt, dass die das Spiel in eine Richtung verändern, die nicht gut ist, weil Kleinigkeiten nur noch gepfiffen werden. Und noch einen größeren Fan hat Felix Brücher noch am ARD-Mikrofon gehabt. Also Tom Bartels, das war ja schon, ja, das hohe Lied, was da gesungen wurde auf den deutschen Schiedsrichter. Das finde ich dann manchmal auch ein bisschen merkwürdig. Aber gut, dann würde ich sagen, schließen wir damit das erste Halbfinale ab und schauen jetzt auf das zweite Halbfinale bei dieser Europameisterschaft. England traf auf Dänemark. Schiedsrichter Danny Makkely haben wir schon genannt. Und in der 74. Minute ist es Harry Kane, der zieht mit dem Ball in den dänischen Strafraum. Christian Nørgaard will ihn vom Ball trennen, verfehlt die Kugel jedoch. Es kommt zu einem leichten Kontakt mit Kanes Bein. Der Stürmer fällt und hält sich den Fuß. Doch Schiedsrichter Danny Makkely lässt weiterspielen. Engländer protestieren, aber der VAR, der schaltet sich auch nicht ein. War das okay so?
Fand ich okay. Es ist eine Sache, die zur, oder eine Szene besser gesagt, die zur Linie, oder eine Entscheidung, die zur Linie von Makkeli gepasst hat, die kleinen Kontakte nicht zwingend zu pfeifen, sofern sie nicht wirklich eindeutig strafbar sind. Kane macht mir hier einfach zu viel aus der Situation, ne? Dass er es ist, der den Ball eine Nuance früher spielt und dann unten auch diesen berühmten Kontakt bekommt, ja. Aber so wie er dann zu Boden geht, wie er sich den Fuß hält, das hat alles mit dem Impuls nichts mehr zu tun. Und deswegen sehe ich hier keine Schwalbe, aber auch kein Foul. Und deswegen fand ich es korrekt, dass hier weitergespielt worden ist.
Warum erzählen wir das? Es hat nämlich dann auch mit dem zu tun, was in der 102. Minute dann die spielentscheidende Szene ist. Raheem Sterling kommt über den rechten Flügel und dringt in den dänischen Strafraum ein. Dort versetzt er Joachim Mähle. Und Matthias Jensen, der kommt im Zweikampf dann noch dazu. Die beiden nehmen ihn so ein bisschen in die Zange. Sterling versucht, um die beiden einen Haken zu schlagen. Also zumindest um Mähle. Und dann kommt Jensen sozusagen von der anderen Seite. Es kommt dann zu einem leichten Kontakt zwischen Mähles Knie und Sterlings Oberschenkel. Und dann geht der Stürmer zu Boden. Dani Makkeli entscheidet sofort auf Strafstoß. Dabei bleibt es dann auch, denn der VAR, der empfiehlt keinen erneuten Review. Und da haben dann ganz viele sich furchtbar aufgeregt, denn sie haben gesagt, das ist ein Elfmeter, den sollte man nicht geben. Und es gab sogar einige, die haben gesagt, das ist ein Elfmeter, den man niemals geben darf. Kommen wir also erstmal zur ersten Bewertung, Elfmeter, den es nicht geben sollte. Ich glaube, da sind sich die meisten einig, weil Sterling auch schon so ein bisschen im Vorwärtsfallen ist. Ja. Ne? Der sieht, okay, das ist ein enger Korridor und ich kann hier einen Kontakt suchen, wie man so schön sagt, und findet den dann auch und liegt. Er wird berührt und er ist auch im vollen Lauf, was auch, glaube ich, dazu führen kann, dass auch in der schnellen Geschwindigkeit eine minimale Berührung dazu führt, dass du aus dem Gleichgewicht kommst. Aber die ganze Haltung, die er so trifft, das geht dann im Vergleich zu Kane dann doch eher Richtung Schwalbe, auch wenn ich es nicht als Schwalbe bezeichnen würde.
Genau, nicht als Schwalbe, aber auch nicht als Foul. Muss schon sagen, also den Ball haben die beiden Dänen da nicht gespielt. Das ist schon immer auch eine Sache, ja, die man nochmal betonen muss, wenn es dann darum geht, was machen wir aus so einer Situation. Ne? Der geht an den beiden vorbei, der ist wendig, der ist im Tempo und der bekommt zwei Kontakte. So, ich weiß schon auch, dass viele sagen, wir können das mit den Kontakten nicht mehr hören, aber das ist zunächst mal das, was man feststellen muss. Hat es überhaupt was gegeben? Und in zweiter Linie müssen wir dann fragen, war das regulär oder müssen wir über strafbare Körperkontakte sprechen. So, darum geht es ja letzten Endes. Und was da passiert ist, muss man dann fragen, diese beiden Impulse, können wir sie auch nennen, die er da bekommen hat, ohne dass diese dänischen Spieler den Ball gespielt hätten, waren die ausschlaggebend? Waren die ursächlich dafür, dass Sterling da gestürzt ist? Und du hast es ja schon gesagt. Nein, ich denke auch nicht, dass das so war, denn er ist schon so leicht vorgeneigt. Das spricht dafür, dass er da eher den Elfmeter unbedingt haben wollte. Also eine Schwalbe war es für mich auch nicht, aber eben auch kein Foulspiel. Und da sind wir dann auch wieder sozusagen bei der Einordnung in die gesamte Spielleitung. Er ist ja nicht kleinlich gewesen. Wenn er den, also das Ding gegen Kane war dann noch eher einer, fast schon als das hier. Da müssen wir natürlich, das hat Manuel Gräfe gestern auch so ein bisschen, gestern Abend, also nach dem Spiel so ein bisschen erklärt, ja, ne, die haben das Ding mit Kane und das Ding pfeift er nicht. So. Und da muss man natürlich eigentlich aus der Schiedsrichtersicht sagen, wenn er den nicht gibt, dann braucht er den anderen auch nicht zu geben.
Mhm. Aber das eins ist aber plus zweimal eins gegen macht England. Manchmal auch eins.
Genau, so, es ist aber beides halt, wäre beides, also er hätte dann beide Male gegen England entschieden, beziehungsweise nicht für England im Sinne eines Strafstoßes. Man kann nie so hundertprozentig ausschließen, dass die eine Szene irgendwo noch im Kopf rumspukt. Ne? Raphael Honigstein, geschätzter Journalistenkollege, hat sich gestern viel Spott dafür abgeholt, dass er gesagt hat, so in der Kumulation ist das für ihn ein Strafstoß. Er hat das natürlich nicht regeltechnisch ernst gemeint, aber natürlich geht das in die Richtung. Den einen gibt er nicht, ist aber schon so ein bisschen, boah, da hat schon richtig Protest gegeben und der war so knapp davor. Und da kommt ein zweites Ding und dann ist vielleicht mehr Bereitschaft da zu sagen, beim zweiten noch ein zweites Mal, lasse ich nicht weiterspielen. Dabei muss man eigentlich sagen, also ein ganz großer wäre er wirklich gewesen, wenn er gesagt hätte, den zweiten kriegt ihr auch nicht. Wenn er den ersten nicht bekommt, kriegt ihr auch den zweiten nicht, weil beides keine sind. Und vor allen Dingen im Kontext meiner Linie, der bei der Zweikampfbeurteilung, sehe ich keinen Grund hier zu pfeifen. Das habe ich im Mittelfeld auch nicht gepfiffen, dann mache ich das jetzt hier auch nicht.
Wäre es nicht sogar taktisch klug gewesen, ihn einfach nicht zu pfeifen und sich dann darauf zu verlassen, dass wenn es ein klarer Elfmeter war, der VAR eingreift?
Ja, unter der Maßgabe, dass er selbst davon überzeugt ist, den nicht pfeifen zu wollen. Denn dann ist die Schwelle eben sehr, sehr hoch. Das müsste auch entsprechend kommuniziert werden, dass er auch deutlich macht, ich habe hier nicht irgendwie nichts gesehen, sondern ich habe hier bewusst weiterspielen lassen. Und bitte, Eingriff nur dann, wenn glasklar nachzuweisen ist, und das wäre es nicht gewesen, dass die Kontakte, die ich da gerade als regulär, als regelkonform noch bewertet habe, dass die eindeutig strafbar waren. Muss auch dazu sagen, es ist grundsätzlich schon immer einfacher, insofern geht das schon auch in die entsprechende Richtung, was du sagst. Es ist immer leichter, eine vordergründig nicht getroffene Entscheidung, vielleicht wegen fehlender Wahrnehmung, per Eingriff zu korrigieren, als eine getroffene zu korrigieren. Denn dann hast du, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, hast du eine klare Wahrnehmung gehabt und die hast du auch kommuniziert. Da ist die Eingriffsschwelle nochmal höher, als wenn du sagst, ich lasse erstmal laufen. Mhm. Und wenn das klar falsch war, das ist in letzter Konsequenz leichter. Will ich aber gar nicht als taktisches Argument
bringen. Aber das würde ja, also das führt dann ja zu der Frage, ist es bei der UEFA so, dass sie sagen, bei einem Elfmeterpfiff, wenn man nicht sagen kann, er hat nichts gemacht, dann wird er auch nicht zurückgenommen. Das heißt, wenn es einen Kontakt gibt und man sagt, er hat nicht nichts gemacht, Dann wird er nicht zurückgenommen. Die alte Poldi-Floskel.
Die alte Poldi-Floskel, beziehungsweise die Floskel, die gegenüber Podolski vom Sportgericht damals ausgesprochen worden ist. Die UEFA hat, und das ist ganz interessant, weil es exakt das ist, was Jochen Drees bei der Medienschulung noch gesagt hat vor kurzem, Als es um den Strafstoß ging für Borussia Dortmund nach einem vermeintlichen Foul von Andreas Lute gegen Marco Reus im Spiel gegen Union Berlin, hat Jochen Drees gesagt, da haben alle gesagt, den Elfer wollen wir nicht, und gesagt, die UEFA ist da noch viel, viel strikter. Die sagen nur, wenn es entweder gar keinen Kontakt gegeben hat, bei einem Foulspiel, wir reden über einen Foulelfmeter, nicht über einen Handelfmeter, nur wenn es entweder gar keinen Kontakt gegeben hat oder wenn klar der Ball gespielt worden ist, dann betrachten wir das als so unauslegbar klaren Fehler und offensichtlichen Fehler, dass der Assistent, Videoassistent eingreifen soll. In allen anderen Fällen, wenn es einen Kontakt gibt und der Schiedsrichter gesagt hat, für ihn ist der ausschlaggebend, ursächlich dafür, dass der Spieler gefallen ist, weg, bleibt ihr weg, da greift ihr nicht ein. Und exakt das ist gestern passiert, exakt das ist geschehen, dass es ein Sturz gibt, über den man darüber diskutieren kann und sagen, okay, die bessere Entscheidung wiederum wäre es gewesen, den nicht zu geben. Aber zwischen einer schlechten und einer klar falschen Entscheidung besteht ein Unterschied. Und deswegen greifen die nicht ein, weil sie sagen, das ist unsere Linie. Unsere Linie heißt, klar und offensichtlich falsch ist es eben dann, wenn es keinen Kontakt gab oder wenn klar der Ball gespielt worden ist. Jetzt kann man sagen, boah, in solchen Fällen wie in diesem, schwierig, weil man sagt, da sagen so viele, den jetzt nicht geben dürfen, und da spricht so viel dagegen, dass man ja doch fast schon wieder in der Ecke ist, ist es nicht doch irgendwo klar und offensichtlich falsch. Aber sagen wir mal so, von dem konkreten Fall abgesehen, fand ich diesen Ansatz zu sagen, wir haben hier glasklare Kriterien in so einem Fall, bei einem Strafstoß, wann ihr eingreift und wann nicht. Das ist erstmal so eine strikte Vorgabe, da müssen sehr, sehr viele Gründe, gewichtige Gründe eine Rolle spielen, dass wir davon abweichen. So, und das ist eben eingehalten worden. Und die UEFA sagt da auch ganz bewusst, dann bleibt halt mal einer stehen, bei dem 80% sagen, keine gute Idee. So. Aber dafür haben wir eine klare Vorgabe und
aber das nicht das, rum. Ist das nicht dann dieselbe Sackgasse, in die man sich mit der Handspielregel gebracht hat? Dass man es zu strikt nach Regeln und zu wenig nach dem Gespür, nach dem Ermessensspielraum beurteilt?
Finde ich einen berechtigten Einwand, klar. Weil man letztlich in einem Bereich, bei dem es sehr viel um Ermessen geht, versucht, den entsprechenden Spielraum, also den sogenannten Ermessensspielraum, dahingehend ein bisschen zu verengen, dass man klare Vorgaben gibt, damit es nicht dauernd heißt, das ist nämlich das Gegenstück sozusagen, damit es nicht dauernd heißt, das ist ja völlig willkürlich. Mhm. Mal greifen sie ein, mal greifen sie nicht ein. Gibt man eine klare Linie vor, in einem Ermessensspielraum heißt es, ist das jetzt nicht zu strikt. Ne? Und das ist halt die Problematik der Grenzziehung, sowohl beim Handspiel in der Strafbarkeit als auch beim Videoassistenteneingriff, bei sogenannten subjektiven Entscheidungen, wo zieht man diese Grenze? Und das wird immer wieder auf die Probe gestellt, auf den Prüfstand kommt das sozusagen in Fällen wie diesem. Und deswegen würde ich da auch sagen, nein, hätte diesen Elfmeter nicht geben sollen. Aber ich kann die Gründe der UEFA die Videoassistenten entsprechend instruiert zu haben, da nicht einzugreifen in solchen Fällen, zumindest nachvollziehen, auch wenn ich schon finde, das ist hier grenzwertig. Und wenn natürlich ganz, ganz viele sagen, hey, wir sind in der 102. Minute eines Europameisterschafts-Halbfinalspiels. Ja. Warum geht er nicht nochmal selber raus? Um nochmal deutlich zu sagen, er hätte es gekonnt, wenn Dani Makkeli der Meinung gewesen wäre, wisst ihr was, Jungs, das ist hier so ein wichtiges Spiel und irgendwie ist das gerade so eine Nummer. Ich bin überzeugt, das ist ein Foul gewesen, aber das ist jetzt hier beim Stande von 1-1 potenziell spielentscheidend. Ich gehe gerade noch mal gucken, wie das zuletzt in der Bundesliga Dennis Aitekin oft gemacht hat.
Ja, Indikator war ja auch so ein bisschen, die Dänen waren zwar sehr kaputt, aber halt auch ziemlich aufgeregt,
ja,
dass das ein Elfmeter war. Weil sie genau das halt auch gesehen haben. Wir sind hier im Halbfinale einer Europameisterschaft und das wird jetzt dazu führen, dass wir ausscheiden.
Es gibt die Möglichkeit eines sogenannten taktischen Reviews. Das soll man nicht inflationär oft in Anspruch nehmen, das sehe ich schon auch so, nicht dauernd rausrennen. Aber wann, wenn nicht in einem Halbfinale der Europameisterschaft, wäre es angeraten, das zu tun. Also wenn die Leute, die jetzt auch bei Twitter gefragt haben, warum macht er das denn nicht, dann kann ich ja nur mit den Vorgaben argumentieren, merke aber selbst, dass ich mich damit schwer tue, weil ich auch denke, naja, wenn er dann dabei bleibt und sagt, ja, wisst ihr eigentlich was, der kriegt links eine mit, rechts eine mit, die anderen spielen nicht den Ball.
Klar.
So falsch war meine Wahrnehmung, ich bleib jetzt mal dabei.
Ja.
Dann hast du keine 80% mehr, die sagen, Vollidiot, sondern nur noch 60.
Aber gut, dann sind wir auch bei der Intensitätsdebatte, die wir vorhin hatten. Das, es sieht ja ein bisschen weicher aus vielleicht in der Zeitlupe, als es auf dem Platz gewirkt hat. Und wenn man sagt, nee, der Sterling, na klar, versucht den nicht mit letztem Willen gerade aufrecht durch den Strafraum zu laufen, aber wer will es ihm verdenken? Er wird ja auch getroffen. Also die Argumentation ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen. Gab ja auch einige, die ja gesagt haben, ja, kann ja schon verstehen, dass es Elfmeter gibt, also wollen wir auch nicht verheimlichen. Aber es war schon eine harte Entscheidung. Es gab dann natürlich auch einige, die dann nochmal genauer hingeguckt haben und haben gesehen, in dem Moment, als Sterling über den Flügel Richtung Strafraum läuft, da lag dort ein zweiter Ball, ziemlich in der Nähe. Und da kam dann die Frage auf, ist das nicht eigentlich ein triftiger Grund, um das Spiel hier zu unterbrechen? Und welchen Grund kann es vielleicht auch andererseits gegeben haben, dass Makkeli hat weiterspielen lassen?
Die Regeln besagen, dass das Spiel zu unterbrechen ist, wenn ein solcher zweiter Ball das Spielgeschehen stört. Das muss man dann irgendwas festmachen. Da gibt es aber keinen klaren Kriterienkatalog. Da steht jetzt nicht, wenn der Spielball näher als 1,58 Meter kommt oder wenn dit oder jenes passiert, sondern da steht, wenn das Spielgeschehen gestört wird. Das heißt, es ist eine Auslegungssache. Damit hast du eine Menge Ermessensspielraum. Das heißt für den Schiedsrichter, wenn du das wahrnimmst, dass da einer liegt, guckst du, was passiert. Was ist denn passiert? Die sind diesem zweiten Ball schon bedrohlich nahe gekommen, könnte man sagen. Aber weder Sterling noch der dänische Verteidiger, ich habe leider gerade nicht mehr präsent, wer es war, noch der dänische Verteidiger schienen so richtig beeinträchtigt zu sein. Die sind einfach weitergelaufen, als hätte der da nicht gelegen. Sie schienen mir nicht beeinflusst zu sein, nicht beeindruckt zu sein, nicht irritiert zu sein.
So ein bisschen wie der Torwart, der, obwohl man den Eindruck hat, da steht jemand im Blickfeld, aber er ist davon nicht irritiert. Also so hatte ich auch den Eindruck, die rennen einfach weiter. Genau. Weiß man natürlich nicht, ne? Also vielleicht hat der ich glaube, es war Mähle, kann aber auch Jensen gewesen sein, der da
Mähle ist recht wahrscheinlich, ja.
Ne, im Sprintduell ist, sich auch gedacht, ich werde hier im Halbfinale der EM nicht einfach aufhören zu laufen, weil ich denke, der pfeift wegen des zweiten Balles hier gleich ab.
Sehr guter Einwand.
Das ist schwierig, aber gut, der Schiedsrichter, vielleicht hat er den Ball auch gar nicht gesehen.
Möglich.
Guckt da vielleicht nicht so hin. Also ich muss auch sagen, ich habe das bei den ersten Zeitlupen nicht wahrgenommen. Es war erst durch den Hinweis durch andere, dass das dann so
kam. Der Assistent könnte es aber wahrgenommen haben.
Der sollte es wahrgenommen haben. Eigentlich, weißt du, wie lang der Ball da schon lag?
Nee, ich weiß es deswegen nicht, denn der kam auch erst ins Bild, als der Angriff über den Flügel gelaufen ist und dann wusste man es nicht.
Hätte man nochmal auf Taktikcam umschalten müssen.
Ja, genau, dann müsste man es eigentlich sehen, wann er draufgekommen ist und ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, ihn vorher da zu entfernen. Aber dass er dann erstmal laufen lässt, die sind im Angriff. Dass man
sagt,
wir gucken jetzt erstmal und wenn der jetzt stehen geblieben wäre, also dann gibt es so einen Irritationsmoment, dann muss man, glaube ich, schon pfeifen, weil man dann sagt, okay, das geht jetzt nicht mehr. Da ist der Einfluss jetzt offensichtlich, aber das war nicht der Fall, aus welchen Gründen auch immer. Dann halte ich es für vertretbar zu sagen, wir lassen hier weiterspielen. Hätte der gepfiffen, hätte ich auch gesagt, das ist vertretbar. Es gibt halt in der Situation nicht schwarz und weiß, sondern nur ein Ermessen, dass du sagst, ja, also hätte er gepfiffen, na klar hätte dann jeder gesagt, na komm, so nah wie der ist, das muss doch irritieren, können wir auch verstehen. Also wie du es machst in dieser Situation, so wie die Spieler sich verhalten, ist es eigentlich erstmal nachvollziehbar. Aber man sieht eben, weil es diesen klaren Kriterienkatalog nicht gibt, ist das Ermessen gefragt und damit hast du einen relativ großen Spielraum, auch wenn ich die Argumentation, ja, das ist so nah dran, erstmal verstehe, aber du musst dann sagen, ja gut, aber der irritiert ja keinen offensichtlich, dann ist die Nähe auch wurscht. Ne? Solange das für alle in Ordnung ist, Sterling war der Ballführende, sei es drum. Also das war jetzt, ich meine, im Nachhinein muss man natürlich sagen, ich glaube, wenn Makelie geahnt hätte, was danach passiert.
Sofort abgepfiffen. Ja, aber gut, Sterling ist ja auch so ein bisschen Spieler des Turniers oder einer der Spieler des Turniers und zieht ja wirklich unnachahmlich da erstmal rein, ne, dass er überhaupt in diese Situation kam, war ja schon, auch mit dem Tempo, ne, zu der Spielzeit war ja schon irre und ja, wie gesagt, ich war auch da eher gebannt von der Aktion und habe den Ball auch nicht gesehen und vielleicht ging es Dani Makelie genauso, aber auch wieder eine Situation, wo man sagt, ja, wäre es im Achtelfinale passiert, wahrscheinlich hätte er dann kein Viertel- oder Halbfinale mehr bekommen.
Möglich, wenn die UEFA da auch sagt, das ist für sie, also man muss schon sagen, das steht schon so ein bisschen, muss ich leider auch sagen, das tut mir echt leid, weil ich Makelie auch echt gerne pfeifen sehe, steht so ein bisschen in der Reihe mit den Strafstößen, auch wenn die Vergehen durchaus andere waren, mit den Strafstößen von Turpin für Russland gegen Dänemark und von Laos für Frankreich gegen Portugal, die auch welche waren, wo man sagt, boah, also nee, eher nicht. Eher noch vergleichbar mit dem, den Laos gegeben hat, weil das eher so ein Oberkörperkontakt ging und nicht um ein vermeintliches Haltevergehen. Aber reiht sich da so ein bisschen ein und eben nicht ein in eine Reihe von anderen Fällen, wo es um so geringfügige Körperkontakte im Bein- oder Fußbereich ging und weiterspielen lassen wurde. Da hätte sich, wenn man da nicht gepfiffen hätte, man gesagt, das ist eigentlich eher so die Turnierlinie. Und dazu hätte es besser gepasst, als in die Strafstöße, deren wegen dann Schiedsrichter vorzeitig aus dem Turnier ausgeschieden sind. Und ich glaube, das ist dann eher näher daran, als eben an dieser Turnierlinie solche Sachen eher nicht zu pfeifen.
Manuel Gräfe saß nach dem Spiel im ZDF noch in der Runde mit Per Mertesacker und Per Mertesacker, obwohl er Verteidiger war, war er so ein bisschen auf der Linie, ja, schon okay, dass man das pfeift. Und Manuel Gräfe hat gesagt, na, sehe ich nicht so. Und er hat angeführt, dass bei Dani Makelie er auch so ein bisschen gesehen hat, naja, vielleicht war das auch alles ein bisschen viel. Der hat zwar jetzt schon in Europa in den internationalen Clubwettbewerben schon so größere Partien gepfiffen, aber so ein Turnier, sagt er, das ist nochmal was anderes und vielleicht war das Ganze ein bisschen eine Nummer zu groß und er hatte auch den Eindruck im Spiel, er war nicht immer so hundertprozentig sicher und du hast es ja vorhin auch schon mal angedeutet, na, es ist England, es ist die zweite knappe Szene, dann pfeift man eher. Ist das nicht eine Argumentation, die man bei solchen Profis eigentlich gar nicht führen sollte oder hat Manuel Gräfe einfach einen Wissensvorsprung hier und
Erfahrungsvorsprung vor allen Dingen.
Ja, und nennt das Kind beim Namen.
Jojo.
Kann schon sein.
Kann man schon nicht so von der Hand weisen. Das ist auch nichts Böses. Ich meine, dann ist das Spiel noch im Wembley-Stadion vor Zuschauern, ne? Alles so Faktoren. Also den ersten, den er nicht pfeift und dann beim zweiten, ja, wird er dann vielleicht, also wie Manuel Gräfe das ja auch so ein bisschen ausruht, wird er dann halt weich und sagt, na gut, dann den nehmen wir jetzt aber mit.
Also es ist so ein bisschen hätte, würde, könnte, ja, aber klar. Wäre ein ein Shakir oder ein Kuipers, vielleicht auch ein Brüch, also kann denen sowas auch unterlaufen, dass sie so zwei Situationen so ähnlich haben und dann geben sie nochmal einen, also das muss ja jetzt so, dass man muss ja irgendwas suchen, wo man sagt, nee, dem wäre das nicht passiert, also sonst sagt man ja, das passiert allen
Schiedsrichtern. Ja, das kann man natürlich nicht ausschließen, das ist schwierig, aber mit deren Erfahrungsvorsprung aus vielen Turnieren ist es eben auch gut möglich, dass sie da einfach im Bereich des Gespürs, auch das ist ja ein Faktor, weiter sind, mehr Erfahrung eben haben und sagen, so ein unklares Ding geben wir dann halt besser nicht. Fügt sich auch ein, können wir immer argumentieren und sagen, zu unklar dafür. Und wenn es eben dann wirklich, wirklich glasklar falsch ist und sich eine richtig komplett falsche Wahrnehmung da irgendwie eingestellt hat, dann werden wir immer noch vielleicht korrigiert. Ich halte zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass es bei den genannten Schiedsrichtern zu diesem Pfiff gekommen wäre, für geringer. Dass das im natürlich teilweise, oder dass es zu einem Teil im Bereich der Spekulation verbleibt, ist auch klar.
Kommen wir dann zum vielleicht Ausblick auf das Finale dann an diesem Punkt. Wir wissen noch nicht, wer dieses Finale leiten wird. Wer ist denn noch im Topf? Wer ist denn überhaupt noch in London? Spatzenpfeifen
ist von den Dächern, dass es Björn Kuipers werden wird. Du hast vorhin schon mal kurz angedeutet, Cüneyt Çakır ist schon zu Hause. Das schreibt unisono die versammelte türkische Presse. da sind auch Revolverblätter dabei, schon klar, aber es wird sogar gesagt, er sei noch mit, also die haben ja ihren Standort gewechselt, die waren die ganze Zeit in Istanbul, jetzt sind sie in London, klar, bei der Halbfinalspiele, Finale ist komplett in London, wir sind komplett in London. Angeblich sei Shakir sogar noch mit von Istanbul nach London geflogen, um dann zu erfahren, dass er nicht mehr eingesetzt wird. Das ist mit Vorsicht zu genießen, ob das wirklich so stimmt. Man weiß nie so genau, welche Einflüsse da eine Rolle spielen. Mhm. Ich habe vieles an Gerüchten gehört. Schäferin kann nicht mit Shakir, hat da Einfluss genommen. Wir wissen es nicht. Ne? Da muss man vorsichtig sein.
Aber das wäre natürlich ein dickes Ding.
Also das wäre natürlich ein dickes Ding, wenn das so wäre. Und
wenn der UEFA-Präsident da die Ansetzung beeinflusst.
Also ich sag dir ganz ehrlich, verstehen kann ich es nicht, ganz deutlich, denn die Leistung, die Shakir im Achtelfinale zwischen Kroatien und Spanien geboten hat, war eine der allerbesten im gesamten Turnier. Und das war so, dass ich, und das war, ich habe zugeguckt und gedacht, Bombenleistung, unfassbar fokussiert, genau richtig gemacht, streng und scharf gewesen in den richtigen Situationen, großzügig in anderen, wo es angemessen war, die absolute Akzeptanz gehabt, perfekter Umgang mit persönlichen Strafen, habe gedacht, das ist für mich eine Leistung in so einem intensiven, spektakulären Spiel, das ist sicher mindestens eines Halbfinals würdig, wenn nicht sogar mehr. Ganz erfahrener Mann. Und dann ist er nicht mal mehr im Viertelfinale. Dann habe ich gedacht, was? Was ist da passiert? Es ist kaum vorstellbar, dass man so einen Mann nach so einer Leistung nicht mehr ranlässt. Nicht im Viertel, nicht im Halb und nicht im Finale. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Und dann drängt sich natürlich der Gedanke auf, dass das außersportliche Gründe haben müsste. Denn warum bekommen andere ein Viertelfinalspiel, Halbfinalspiel? Also die jetzt nicht so aufgefallen sind, wie das bei Shakir der Fall gewesen ist. Also das wäre mein Favorit gewesen eigentlich, das hätte ich sehr gerne gesehen. Und nach allem, was man liest und hört, soll es Björn Kuipers werden, dass Felix Brüch nach Achtel, Viertel, Halb jetzt auch noch ein Finale bekommt, ausgeschlossen. Das wird nicht passieren. Und ansonsten
schon,
sieht man ja,
mehr als krass.
Man sieht ja bei der Ansetzung, es sind Brüch und Makkeli im Halbfinale gewesen. Das Viertelfinale ist, da waren zwei Außenseiter-Tipps quasi dabei mit, mein Gedächtnis ist mit Oliver und mit Vincic und die anderen eben von Brüch und Kuipers gepfiffen, also zwei, die zur allerersten Garde gehören und jetzt ist es so, jetzt kommen nur noch die alten Kempen dran und da kannst du eins und eins zusammensehen und sagen, das kriegt kein Neuling. Das wäre auch so ein Fall für Orsato. Der ist aber nicht mehr im Turnier, weil Italien ja im Endspiel ist, logischerweise. Ja. Brüch wird nicht noch ein Sechstes kriegen. Und Makkeli ganz sicherlich nach dem Halbfinale keins, ist auch vollkommen klar. Also das wird Björn Kuipers. Alles andere wüsste jetzt nicht, wer da sonst noch in Frage käme.
Vierte Offizielle dann Stéphanie Frappart. Ist die noch
Könnte
da?
Könnte sein. Weiß ich gar nicht, ob sie noch mit
dabei
ist.
Würde natürlich passen, ne, zu jo. Dieser ganzen Nummer, dass die UEFA nochmal da auch aus politischen Gründen dann auch einem Neuling dann da diesen Job gibt. Warten wir es mal ab. Also dein Tipp, Björn Kuipers, wahrscheinlich wird es stimmen. Wie findest du so generell die Ansetzung der Schiedsrichter? Also klar, du hast jetzt schon mal deutliche Kritik geübt daran, dass Shakir nicht dabei ist, nicht dabei gewesen ist im Viertelfinale. Sonst so dein Eindruck, sind da die Richtigen nach Hause geschickt worden zwischendurch? Wir hatten ja auch einen Mann aus Argentinien noch dabei.
Den fand ich gut. Rapalini hat echt stark gepfiffen, fand ich. Drei Spiele bekommen und das echt gut gemacht. Hat sich wunderbar da eingefügt.
Kann er das Finale noch leiten?
Nein, das wird man keinem Nicht-Europäer geben, weil dann auch natürlich, dann tanzen wirklich alle auf den Tischen und sagen, es gibt da jetzt dem, es sei denn, da müsste die UEFA irgendwas von der Conmebol zu erwarten. Nee, das glaube ich nicht. Also Rapalini wäre jetzt dann die ultimative Sensation.
Wenn der da pfeifen darf, spielt Messi bei der nächsten EM.
Bei der nächsten EM mit,
schön,
genau.
Mit 48.
Generell fand ich das gut. Generell fand ich auch, waren mutige Ansetzungen dabei. Sind Leute auch deutlich belohnt worden für ihre guten Leistungen. Daniel Sieber zum Beispiel, der dann auch ein Achtelfinale bekommen hat, als kompletter Neuling und als Nicht-Elite-Group-Mann. Ist nicht Elite-Group-Schiedsrichter. Also, es war so eine Mischung aus mutigen Ansetzungen und ne, erfahreneren. Zum Schluss hin eben die sichere Variante. Wir nehmen jetzt wirklich die ganz alten Recken. Die pfeifen uns jetzt hier die Halbfinals und mutmaßlich auch das Finale. Von der Mischung fand ich es eigentlich gut. Und es war offensichtlich auch UEFA-Linie. Wir akzeptieren schon mal so eine Spielleitung, in der jetzt nicht alles rund gelaufen ist, aber wir akzeptieren nicht irgendwelche Strafstöße, die vielleicht noch kein Fall für den VAR waren, aber von denen wir sagen, die wollen wir auf keinen Fall so haben, wie bei Turpin und bei Laos. Und das hat Konsequenzen gehabt. Da hat es zwei getroffen, die eigentlich schon vorne mit dabei sind. bei den Schiedsrichtern, dass sie gesagt, okay, also schon auch, und Laos, ne, Champions League Finalschiedsrichter, schon auch in gewisser Weise ohne Rücksicht auf große Namen. Mhm. Das finde ich generell ein gutes Zeichen, weil es einfach bedeutet so, dass ja, man entscheidet nach Leistung. Das ist hier auch geschehen. Nur zum Schluss denke ich halt, das mit Schalke sehe, das lässt mich etwas rat- und sprachlos zurück, offen gestanden. Weil ich mit Kolpers natürlich, also bitte, der Mann, den jetzt ein Finale pfeifen zu lassen, geht für mich natürlich vollkommen in Ordnung.
Ja.
Und der wird es auch bestimmt gut machen, so. Aber das irritiert mich, dass Chucky da nicht weitergekommen ist.
Gut, wir wissen ansonsten aber, kann ich wir, schon wissen, nachvollziehen. Wir wissen nach der letzten Episode ja auch, warum er nicht das Finale bekommt. Weil er in Schwarz gepfiffen hat.
Ach ja, richtig, die Trikotfarben waren, naja.
Aber ich übrigens, ne, das ist ein lustiges Spielchen, das kann man mal mit dem Freundeskreis habe ich das gemacht, ja, und habe in verschiedenen Runden mal gefragt, was glaubt ihr denn, welche Trikotfarbe am meisten getragen wurde? Und alle haben rosa als erstes gemacht, obwohl das ja nur 6-mal getragen wurde, aber es ist so knallig gewesen, dass sich das alle gemerkt haben und gedacht haben, ja klar, waren öfter.
Das überlagert so den visuellen, ja, optischen Eindruck insgesamt, dass alle sagen, ja, die haben alle pink getragen.
Alle, immer pink. Wegen den Regenbogen. Ja, aber das ist ja so ein Punkt, den führt Manuel Gräfe auch in dem Interview, über das wir gleich sprechen, noch an. Der sagt, es wäre ein bisschen peinlich für den DFB eigentlich, dass da jetzt Siebert als zweiter Mann eingeladen wurde und nicht Brüch und wer ist noch der dritte?
Aitekin.
Und Aitekin. Gut, Aitekin wegen Verletzung, Zweier aber nicht. Hm. Ist das für dich auch so eine Schmach, die UEFA dem DFB da reindrückt?
Geht mir jetzt zu weit. Es ist ja dann aus der Sicht von außen, siehst du, sie haben zwei deutsche Schiris berufen, die man aus der Bundesliga kennt, haben einem dem erfahrensten und geschätztesten international natürlich wieder eingesetzt, Felix Brüch, jenseits aller Diskussionen, der muss bei so einem Turnier pfeifen. Man kann nicht drüber zu reden. So Nummer zwei, klar, ich meine, wenn man in der Elite Group noch drei Leute hat und die alle drei nicht berufen werden und dann kommt sozusagen die Nummer fünf eigentlich, formal gesehen, die berufen wird, dann bedeutet das schon, wir als UEFA glauben nicht, dass Nummer 2, 3 und 4 in Deutschland so gut pfeifen bei so einem Turnier wie Nummer 5. Hm. So, natürlich ist das eine Form von einer Ohrfeige. Da muss man gar nicht dran vorbeireden. Jetzt muss man dann, man kann natürlich dann gucken, ist das denn auch berechtigt? Also ich habe das bei Dennis Aitekin, der wirklich ein glänzender, also Schiedsrichter ist, sind das jetzt auch einfach, weil er einen zu denen gehört, die wirklich auch von den Bundesligaspielern so hochgeschätzt sind. Der hat nach diesem Spiel PSG gegen Barca da vor ein paar Jahren kein Bein mehr auf den Boden bekommen international. Und ich frage mich, ob dieses Spiel und die dort getroffenen Entscheidungen, ob das wirklich so einen gravierenden Einfluss haben muss und sollte, dass man praktisch die internationale Karriere eines solchen Schiedsrichters dann faktisch beendet und ihm nur noch Spiele gibt, also die überhaupt nicht seinem Leistungsstand eigentlich entsprechen. Das sind so Dinge, da bin ich nicht nah genug dran, um es wirklich sagen zu können, ja, das ist halt bei der UEFA so, offensichtlich ist das so. Verstehe ich nicht. Also es gibt ein, zwei Entscheidungen im Spiel, wo man sagt, ja, jetzt war jetzt nicht ganz glücklich, aber ich kann jetzt aus dem Stand auch diverse andere sehr hochgeschätzte Schiedsrichter nennen, die auch Fehler gemacht haben und die nach wie vor dabei gewesen sind, denen man das verziehen hat. Und warum ist das jetzt passiert? Wegen Juve? Wegen PSG? Wegen Barca? Das ist nicht so richtig zu verstehen für mich. Was ich damit sagen will, ist, man müsste auch drüber sprechen, ist das denn überhaupt berechtigt, dass man diese drei nicht berücksichtigt hat und stattdessen die Nummer 5 genommen hat? Aber, und da könnte man dann sagen, okay, die UEFA traut ihnen das nicht zu. Und wenn man das nimmt, das ist deren Urteil, dann ist es schon aus Sicht der UEFA quasi die Backpfeife für den DFB an der Stelle. Bestimmt, ja. Man kann es aber auch einfach positiv sehen und sagen, da ist ein junger Schiedsrichter mit 37 Jahren berufen worden, der echt prima aufgetreten ist, der drei wirklich gute Spiele gemacht hat, der sich empfohlen hat für höhere Aufgaben. Und wenn das jetzt so ist, dann wird er bestimmt auch bald befördert in die Elite Group und dann ist er dann vielleicht die Nummer 2, die neue Nummer 2 in Deutschland und wenn Felix Brüch irgendwann aufhört, die neue Nummer 1. Und was er da jetzt gerade gezeigt hat, war aller Ehren wert auf jeden Fall.
Das ist mir der dritte Schiedsrichter, der noch in der Elite Group ist, gerade entfallen. Aitekin, Zweier.
Stieler,
natürlich. Ist für die natürlich auch bitter, ne?
Spät berufen haben in die Elite Group, ja, den zugeballert haben mit starken Spielen in der Nations League, in der Champions League und dann doch zu sagen, nein, du bist doch nicht dabei. Weil sie eben irgendwas krumm genommen, manchmal steckt man auch gar nicht so drin.
Ja.
Denkst du, warum eigentlich? Was hat er denn falsch gemacht? Was der Elfmeter gegen Juve da im Champions League Spiel, was ist da genau irgendwie passiert? Oder was für Juve? Egal, jedenfalls.
Aber das ist natürlich bei der EM ist es so verdichtet und dann kann man sich das klar, ja, zuordnen, warum irgendwer wann nach Hause geschickt wird. Aber ich sag mal so unter der Woche, ne, UEFA EM-Qualifikation oder Nations League, was auch immer. Das sind ja so viele Spiele, die wir gar nicht im Blick haben, die man nicht im Blick haben kann. Ne? Ja. Und was dann da so wie bewertet wird und wer da was im stillen Kämmerlein dann wie entscheidet, das bleibt halt ein bisschen intransparent. Gibt es irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, das ist mir besonders aufgefallen bei dieser Europameisterschaft, was dir vielleicht besonders positiv oder besonders negativ aufgefallen ist?
Uff, das ist gar nicht so einfach, so darauf zu antworten. Also es, die, glaube ich, ziemlich gängige Meinung, wir klammern jetzt mal das Halbfinale England-Dänemark aus, das ist ja alles irgendwie schon, das war, die Schiedsrichter haben kaum im Mittelpunkt gestanden, das mit dem Videoassistent lief alles besser und lief alles irgendwie schneller. Ich glaube, wie schon bei der WM, zum einen, dieser emotionale Faktor ist sicherlich, spielt sicherlich eine Rolle. Also man ist bei den meisten Spielen nicht so emotional involviert und urteilt dann nüchterner auch. Es gibt bestimmte Entscheidungen, also haben wir ja gestern gesehen bei England-Dänemark, bedeutendes Spiel, Halbfinale, gibt es einen Strafstoß, den kaum Leute so richtig wollten. Da schlagen die Wogen dann schon richtig hoch. Gab andere Strafstöße vor im Turnier, da war das nicht der Fall. Also die dann eher so dieses, wenn es jetzt in der Bundesliga gewesen wäre, hätte man da, glaube ich, anders drüber gesprochen. Und da wäre man, glaube ich, dann eher wieder an den Punkt gekommen, warum greift der nicht ein, dann können wir noch abschaffen. Ist auf jeden Fall ein Punkt. Der personelle Einsatz ist größer gewesen. Wie gesagt, mehr Assistant, Video Assistant Referees, einen speziell fürs Abseits. Inzwischen habe ich gelernt, der hatte sogar einen eigenen Replay Operator. Gibt es so ein Schaubild, wo ganz rechts außen der Replay Operator fürs Abseits sitzt und daneben der Abseits-Avar, also der Ovar, wie wir ihn getauft haben, die quasi ihre autarke Nummer da durchgezogen haben. Die gucken immer schön aufs Abseits, wir kümmern uns um den Rest.
Also sind sogar 8, die aus.
Ist sogar noch einer mehr, genau. Es sind sogar 4 Operatoren.
Wir wurden ja sogar dafür getadelt, dass wir nicht klar gesagt haben, naja, jetzt haben wir da noch eine C11 sitzen, weil 4 im Stadion, 7 draußen, jetzt sind sogar 12. Also
sogar 12, richtig, genau.
Der 12. Mann kriegt nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Hat die UEFA nicht so kommuniziert, habe ich dann später erfahren, dass es 4 Replay-Operatoren gibt, einen speziell fürs Abseits, genau. Größerer Aufwand, auch da die europäischen Topkräfte bei den Videoassistenten spielt eine Rolle, Spitzenkräfte bei den Schiedsrichtern auf dem Feld. Von denen erwartet man auch mehr. Und dann
die besten Operatoren Europas.
So. Ja, das weiß ich ja tatsächlich auch, dass da wirklich auch Auswahlverfahren durchlaufen werden und dass da wirklich auch die besten Operatoren halt eben rangeschafft werden. So, und es ist doch klar, das erwartest ja auch in der Landesliga nicht eine Bundesliga-reife Leistung.
Klar.
Und so muss man sagen, das sind halt die europäischen Topkräfte, da kann man auch ein bisschen mehr erwarten.
Ja, das weiß Gary Lineker wieder nicht, ne?
Das weiß Gary Lineker dann nicht.
Denkt da wieder nicht drüber nach. So, ja, was ich
hat
noch,
schon gepasst.
Was ich tatsächlich ein bisschen negativ fand, ist diese hohe Anzahl von Auswechslungen.
Ja.
Weil das Spiel doch schon echt teilweise richtig lahm macht. Also, wenn sie das so beibehalten wollen, dass da teilweise 3 Leute parallel ausgewechselt werden, dann sollen sie da halt 2 von diesen Tafeln nach draußen geben, damit das ein bisschen zügiger geht. Boah, gestern beim Spiel von Dänemark, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt? Das war wie so ein Bruch im Spiel. Das war schlimmer als eine Überprüfung durch einen Videoassistenten.
Dauert zu lange.
Und dann hast du irgendwie noch eine in der Verlängerung. Oh, und dann haben die das vergessen. Ich weiß gar nicht, welche Mannschaft waren das? Die haben dann irgendwie noch kurz vor der Verlängerung nochmal schnell einen eingewechselt, weil sie gemerkt haben, ach guck, wir haben ja gleich noch eine, wenn wir den jetzt einwechseln. Da waren die schon auf dem Spielfeld und dann sind sie nochmal gekommen.
Das ist ja mal eben, mit Verlängerung hast du dann bis zu 6 Auswechslungen auf jeder Seite. Das sind dann 12. Das sind doppelt so viele, wie eigentlich vorgesehen sind. Ne?
Also du hast von 10 Feldspielern, weil meistens wird ja kein Torwart ausgewechselt, werden 6 ausgewechselt.
Ja.
Das ist schon krass, ne? Und ja, das hat mir zu lange gedauert. Das war so ein bisschen, was ich negativ fand. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe nicht ganz so viel geguckt. Kann ich da jetzt gar nichts so sagen. Was ich jetzt so besonders schlecht fand, besonders gut fand ich tatsächlich auch. Cüneyt Şakir. Hat mir sehr gut gefallen. Ein bisschen schade, dass er so früh weg war. Die Gesamtleistung bei dieser EM haben wir auch schon mehrfach angedeutet. War schon okay mit einigen Wacklern. Nicht die absolute Spitzenklasse, aber auch in vielen Punkten einfach sehr ruhige Spiele, die gut durchgelaufen sind. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss unserer Episode 118 zu einem Interview, was im Zeitmagazin erschienen ist und geführt wurde vom Redakteur Olli Fritsch mit dem, jetzt muss man sagen, ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter und heutigen Fernsehexperten Manuel Gräfe. Und der große Aufreger, den es ja vorher schon gab, wo wir auch gesagt haben, Gräfe plus eins, ne, eigentlich muss er noch ein Jahr bekommen, weil er gehört zu den Besten. Da geht es nochmal um diese, wie Manuel Gräfe im Interview sagt, die uralte Richtlinie, dass man ab einem bestimmten Alter nicht mehr in der Bundesliga pfeifen darf. Er nennt das dann Altersdiskriminierung und will dagegen vorgehen. Wie bewertest du das?
Klage ist eingereicht.
Klage ist eingereicht. Wie siehst du das? Wird das Erfolg haben? Wie sind da deine juristischen Kenntnisse?
Naja, natürlich in der Hinsicht ist nicht so wirklich vorhanden. Aber man kann sich ja mal schlau machen. Man kann ja mal mit Juristen sprechen. Es gab ja auch diverse Einschätzungen, die veröffentlicht worden sind. Kicker hat zum Beispiel auch eine juristische Facheinschätzung gebracht, hatte auch die Gelegenheit, mit einem zu sprechen, der sich damit diesen ganzen allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz und sowas auskennen und sagen, ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil das sind formal eigentlich keine Arbeitnehmer. Gleichzeitig geht es über dieses AGG möglicherweise. Also die Einschätzungen waren da eigentlich sehr einhellig. Das wird Erfolg haben. Das ist Altersdiskriminierung. Und damit wird er durchkommen und damit wird der DFB gezwungen werden, die Altersgrenze, die ja in keiner Satzung verankert ist, sondern wahrscheinlich ein Beschluss ist, ein einfacher Beschluss ist, nehme ich an, dass diese Altersgrenze fallen dürfte.
Manuel Gräfe wird dadurch aber nicht Bundesliga-Schiedsrichter,
Manuel Gräfe sagt selbst, das kann eine ganze Weile dauern.
Ja.
Weiß ja, wie lange solche Prozesse sich hinziehen können. Er sagt, ich werde unabhängig vom Ausgang, ich werde nicht mehr pfeifen. Mhm. Ich mache es quasi für die nachfolgende Generation.
Für die Brüchs
deutlich
und
gesagt,
Itrichs und
ja,
Eitekins
hat er gesagt, er muss in 5 Jahren sonst aufhören, vielleicht kippt das ja rechtzeitig, dass er das nicht muss. So, und hat gesagt, es hilft ja nicht drüber zu sprechen, das Ganze sozusagen im Konsens irgendwie zu begraben oder aufzuweichen oder flexibler zu handhaben.
Was er versucht hat. Muss man ja auch sagen, er hat ja nicht direkt die Klage eingereicht, hätte er ja vor Monaten schon machen können, sondern er hat es erstmal versucht, intern zu klären, auch weil er natürlich gesehen hat, das kann lange dauern. Und er wollte ja noch ein Jahr pfeifen und er wusste auch, in diesem Moment, wo er diese Klage einreicht, wird sein Verhältnis nicht zum DFB
ja, gut, klar.
Nicht unbedingt besser. Er hat aber noch einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Er sagt in dem Interview, Zitat, in der Regionalliga wird durch diese Altersgrenzen, in der Regionalliga wird 25-Jährigen mitgeteilt, dass sie bald aufsteigen müssen, sonst sind sie zu alt. Und so geben dann viele perspektivlos und frustriert auf. Ich musste jetzt ein bisschen umformulieren, weil ich meine eigene Schrift nicht lesen konnte. Ich kann aber jedem auch wirklich jetzt nochmal sagen, ne, das Interview in Gänze ist sehr lang zu lesen, sei jedem empfohlen, auch wenn wir jetzt hier schon drüber sprechen. Vielleicht macht da kurz Pause, lest das und dann hört er nochmal zu. Aber dieser Punkt, der hat mir nochmal total eingeleuchtet, ne, weil das ist ja auch total schwierig, wenn du mit 25 weißt, wenn ich hier nicht aufsteige, dann war es das eigentlich, dann kann ich was anderes machen. Also ich habe dann gar keine Chance mehr, großartig in die zweite Liga vielleicht. Vielleicht bist du ja nur in Anführungszeichen, ne? Ein Zweitliga-Schiedsrichter. Aber die Chance wird dir ja schon genommen, weil dir mit 25 gesagt wird, deine Perspektive auf Bundesliga, die ist leider nicht da, deswegen geht's jetzt bald runter.
Und das Problem ist eben auch, was passiert dann eigentlich danach? Also zum einen, ich krieg's ja selber mit, ne, weil ich ja auch Regionalliga im Coaching habe und der Regionalliga-Schiedsrichter, den ich zuletzt betreut hat, der den Sprung in die dritte Liga geschafft hat, Nico Fuchs, der war genau auf dieser Grenze so. Und da war schon auch die Frage, wenn er es dieses Jahr nicht schafft, muss man ihn möglicherweise aus der Regionalliga rausnehmen, weil ja auch für eine gewisse Fluktuation gesorgt werden muss. Und dann ist der praktisch mit 25, 26 perspektivlos. So, und das ist schon hart, weil ich es natürlich auch seit Jahren mitbekomme. Ich habe selbst als Schiedsrichter, gut, das ist bei mir schon eine Weile her, aber ich bin mein Aufstieg in die Oberliga, die vierte Liga damals, was also heute Regionalliga ist, den habe ich damals mit 32 gemacht. Das würde man heute sagen, was, 32 kommen, ne? Also keine Perspektive mehr. Lass mal gut sein so. Aber da war der Druck noch nicht so immens, die Fördersysteme allerdings auch noch nicht so gut. Und klar, heute ist es so, man hat die sehr jungen Schiedsrichter teilweise in der Regionalliga. Teilweise gibt es interne Regelungen, dass man sagt, ihr bekommt dort maximal 4 Jahre, wenn ihr nach dem vierten Jahr immer noch nicht aufgestiegen seid, dann werdet ihr in aller Regel da rausgenommen und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr dann fünfte Liga abwärts weiterpfeifen.
Aber dann ist auch egal, wenn ich ein halbes Jahr verletzt bin zwischendurch, ist egal.
Nee, ist nicht egal. Das wird jetzt nicht so strikt gehandhabt, dass nicht gewichtige Gründe, auch vielleicht beruflicher Art, eine Rolle spielen können, damit auch mal, flexibler zu handhaben. Aber grundsätzlich ist da schon ein gewisser Druck drin, der natürlich auch von ganz oben sozusagen kommt und dann weitergegeben wird an die regionalen Landesverbände. Sorgt für den entsprechenden Nachwuchs und ihr müsst heute schon tatsächlich sehr früh in die höheren Verbandsklassen aufsteigen mit Anfang 20, sonst hast du keine Perspektive mehr, um überhaupt in die Regionalliga zu kommen und keine Perspektive dann mehr, um dritte Liga oder sogar mehr erreichen zu können. So, das führt natürlich dann auch dazu, dass Schiedsrichter, die dann in relativ jungen Jahren, Mitte 20 oder sowas, da merken, oh, meine Karriereleiter ist hier zu Ende. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder sagen die, wir haben so viel Spaß am Pfeifen, ist doch egal, machen wir halt fünfte Liga abwärts weiter, bis sie uns da raustragen. Wir haben Spaß am Pfeifen, wir machen das weiter. Aber viele sagen halt, nein, wir sind schon auch karriereorientiert, dann hören wir auf. Und das heißt, dass wir heute ein zunehmend größer werdendes Loch bekommen bei Schiedsrichtern in der Altersgruppe zwischen, sagen wir mal, 30 bis Mitte 40, Ende 40. Das sind alles Leute, die normalerweise, die sind beruflich gesettelt, da haben viele schon eine Familie gegründet, die haben Zeit am Wochenende. Du sagst, das sind eigentlich die zuverlässigsten Leute, um uns auch die Spiele zu pfeifen, in den Kreisligen beispielsweise.
Und die halt auch die richtige Erfahrung
haben. Genau, und die richtige Erfahrung haben. Das wird immer dünner. Das merke ich in Köln aus, wird immer dünner. Und das hängt mit diesen Regelungen zusammen. Und man muss ja auch so sagen, ich gucke ja viel Regionalliga als Beobachter. So, und die pfeifen alle super, aber klar pfeifst du mit Anfang 30 nochmal anders als mit Mitte 20. Du hast andere Lebenserfahrungen auch, die Leute kennen dich. Du hast einen anderen Umgang mit Menschen. Das ist mehr Schiedsrichtererfahrung auch. Wenn man mit den Leuten spricht bei den Regionalliga-Clubs, die sagen auch, ihr habt Spitzenschiedsrichter, wirklich Top-Referees. Aber manchmal würden wir uns wünschen, sie redeten noch ein bisschen mehr mit uns, ne? Oder in der Kommunikation so und auch so vom Gespür. Dann ist das zu sehr für den Beobachter manchmal so, zu sehr karriereorientiert, zu wenig Fußball-sachverstandsmäßig. Sowas in die Richtung kommt dann schon immer mal wieder halt. Ne? Und da merkt man so, okay, dieser Leistungsdruck, dieser wirklich sehr, auch mit Blick auf diese Professionalisierung, dieser Leistungsdruck und diese Fokussierung auf Karriere ist schon immens und sorgt dann eben für dieses besagte Loch eben in den unteren Klassen. Und das ist schon, also auch an der Stelle sorgt diese Altersgrenze für eine Problematik, die sich auf den ersten Blick gar nicht erschließt. Und man sagt so, alles irgendwie flexibler zur Hand haben und wirklich dann an der Leistung auszurichten. Dann steigt halt einer mal mit 31 in die Regionalliga auf und sagst, dann ist er halt mit 38 erst in der ersten Bundesliga. Lass ihn doch mal pfeifen, gucken, ja, wie er sich macht. Ja. Hat viel Erfahrung dann, auch viel Lebenserfahrung. Vielleicht ist das ja eine gute Idee.
Beispiel Patrick Ittrich, ne? Ja. Der dann auch mal abgestiegen ist zwischendurch und dann noch den Weg trotzdem nach oben geschafft hat.
Genau.
Das ist ja eine flexible Handhabung, die man sich eigentlich
bei wünscht. Ihm war es ja wirklich Comeback Stronger. Ja. Das sagt man ja so häufig, aber bei Patrick hat das ja hundertprozentig auch gestimmt. Ne? Das ist wirklich, was ihn geprägt hat und
was ihn auch nicht schwächer gemacht hat, ne? Jetzt im Nachhinein. Was
ihn überhaupt nicht schwächer gemacht hat. Ja. So. Das sind so, du brauchst auch mal Niederlagen halten, du musst damit umgehen. Ich finde es auch schade, wenn dann Leute aufhören und denkst, boah, ihr seid so geile Schiedsrichter gewesen. Die Leute könnten so von eurer Erfahrung profitieren. Ich verstehe die Enttäuschung, aber macht doch weiter. Das ist doch auch ein geiles Hobby. So, ich wäre nie auf die Idee gekommen, aufzuhören. Nie. Was bei mir klar war, so der sportliche Weg ist zu Ende. Da ist mir egal. Dann mache ich halt Beobachter und flöte noch ein bisschen hier und da. So, passt schon. So ist mir viel zu sehr ans Herz gewachsen. Aber klar, da war es auch noch nicht so stark auf Karriere orientiert bei vielen.
Auf Bibiana Steinhaus angesprochen, sagt Gräfe dann auch, Zitat, als Schiedsrichter hängt man von der Bewertung anderer ab. Das ist ein Einfallstor für Ungerechtigkeit und gerade für Frauen schwierig. Der Punkt ist natürlich klar, Bibiana Steinhaus war lange in der zweiten Liga, gehörte da auch zu den Besten und sie ist halt einfach nicht aufgestiegen, auch weil wohl die dafür zuständig waren, das nicht gesehen haben, dass eine Frau in der ersten Bundesliga pfeift, namentlich Fandl und Krug. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Ich habe mich in dem Zusammenhang aber gefragt, wie viele Beobachterinnen gibt es eigentlich?
Oh, die müsste ich zählen. In den ersten drei Ligen, soweit ich weiß, ich meine keine einzige.
Krass.
Keine einzige. Darunter, also in dem DFB-Beobachtungsbereich, in dem ich auch tätig bin, sprich zu den DFB-Klassen Frauen, Bundesliga, zweite Frauen-Bundesliga, A und B Junioren-Bundesliga und B Juniorinnen-Bundesliga, also B-Mädchen sozusagen. Da gibt es eine ganze Reihe von Beobachterinnen. Ich müsste sie jetzt zählen.
Ja, das ist ja gar nicht. Aber ich finde, das ist ja schon eine Aussage, wenn in den ersten
drei Ligen
nicht mal in dem Bereich, oder es gibt ja einfach weniger Schiedsrichterinnen als Schiedsrichter, aber dass da nicht mal sozusagen die Menge irgendwie erreicht wird im Ansatz, sondern bei null, ist ja auch
wieder. Im Elitebereich, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, gibt es keine Beobachterin.
Ja. Das macht es natürlich vielleicht auch schwieriger für Frauen. Weiß ich nicht so genau. Müsste man mal vielleicht mit Schiedsrichterinnen drüber sprechen, ob sie sich manchmal auch gewünscht hätten, einfach mal mit einer Bibiana Steinhaus dann zu sprechen. Das mit Sicherheit, ne? Aber ob man das halt nicht institutionalisiert auch nochmal bräuchte. Über den Punkt haben wir auch schon an anderer Stelle gesprochen. Wir müssen ein bisschen aufs Gas drücken, weil du gleich noch einen TV-Termin hast. Deswegen ein Satz, den er auch noch gesagt hat, den fand ich sehr spannend. Da sagt er, Faulhand abseits, wir sind uns nicht mehr so einig wie vor 10 Jahren. Siehst du das auch so?
Und den Satz bin ich auch gestolpert beim Interview. Das ist
also da geht es halt darum, es gibt eine unterschiedliche Auslegung. Ja. Das führt dann auch zu Unruhe, Medienaufmerksamkeit und dann in der Folge zu einer sinkenden Akzeptanz. Mhm. Und ich habe das natürlich verstanden, wenn ich auf den VAR dann teilweise gucke, auf Entscheide, wo es dann halt selbst bei der 48. Zeitlupe immer noch unterschiedliche Meinungen gibt. Und das halt nicht nur bei einer Situation, sondern da gibt es sehr, sehr viele von. Und da habe ich gedacht, vielleicht hat er da einen Punkt, dass das halt auch einfach damit zusammenhängt, dass die Regeln nicht besser geworden sind.
Ja.
Sondern sie sind halt an bestimmten Punkten auch durch den Videobeweis komplizierter und weniger klar aussagekräftig geworden. Und das führt dann dazu, dass er sagt, wir sind uns nicht mehr so einig.
Und die Macht der Bilder ist einfach groß und führt auch zu einer Wahrnehmungsverschiebung, auch bei den Schiedsrichtern. Das muss man, glaube ich, schon auch dazu sagen. Die Tatsache, dass die technischen Mittel, dass die nochmal deutlich verbessert sind, auch gegenüber, auch im Vergleich zu vor 10 Jahren und dann eben dazu führen, dass man immer mal wieder auch Perspektiven gezeigt bekommt, wo man wirklich sagt, ja, das kann man so oder so entscheiden. Es ist sicherlich gegeben. Man hat sicherlich Fälle, auch in der Bundesliga, wo man sagt, das ist jetzt nach Regelbuch und streng genommen ist das so und nicht anders zu entscheiden. Oder wenn man sagt, okay, die Macht der Bilder ist so groß und diese Bilder drängen jetzt zu einer Entscheidung, bei der man sagt, ist das jetzt nicht wirklich der klassische Fernsehelfmeter? Und manche vielleicht auch schon sagen, okay, wir kapitulieren davor, oder so würden sie es nicht formulieren, sondern sagen, wir sehen ein, dass das entsprechend mitzunehmen ist und dann handeln wir auch entsprechend. Aber, weiß nicht, es gibt auch Schiedsrichter und Felix Brüch gehört dazu, die halt mal gesagt haben, das engt schon unseren Ermessensspielraum deutlich ein und wir kriegen teilweise Bilder unter die Nase gerieben, das war, glaube ich, bei Elf Freunde war es, hat das mal formuliert, wir kriegen Bilder unter die Nase gerieben, bei denen wir gar nicht mehr anders können, als eine ganz bestimmte Entscheidung zu treffen, die aus unserer Sicht aber weder zum Spiel passt, noch zwingend aus der Perspektive des Spielfelds, aus der Perspektive des Schiedsrichters auf dem Feld zu treffen ist, noch die entsprechende Akzeptanz hat, noch irgendjemand wollte. So, das ist ein reines Fernsehding, zu dem wir dann gezwungen sind und sagt, das ist dann manchmal aber auch so, dass wir sagen, nee, den will ich nicht, das mache ich irgendwie so nicht und das mag auch dazu beitragen, dass die Auffassung über bestimmte oder die Beurteilung bestimmter Szenen heute so stark auseinandergeht. War ein Punkt, über den ich auch gestolpert bin, dachte, was mag er meinen, drüber nachgedacht habe und gedacht habe, ja, ist da ist schon sicher was dran. Ansonsten ist das ja ein Interview auch viel Karriererückblick natürlich. Das sind viele Sachen auch dabei, die er schon mal gesagt hat.
Ja, na klar. Aber ne, so ausführlich mit so einem Schiedsrichter ein Karriereabschlussinterview. Ne, also er sagt dann ja auch, dass er am Anfang leiser gepfiffen hat als andere. Ja, dass dann eine Persönlichkeitsentwicklung einfach auch stattgefunden hat. Er hat dann auch gesagt, dass seine Erfahrung einfach dann auch nochmal gezeigt hat, dass er seinen Assistenten immer gesagt hat, ein Fußballfeld, das hat eine geologische Besonderheit.
Nein, das ist ein super
An
Satz.
Den Toraus- und Seitenlinien steigt die Schwerkraft. Das fand ich so gut. Also das sind ja auch Sätze, wo man einfach, ne, das ist auch für andere Schiedsrichter, glaube ich, jetzt auch nochmal, wenn man das liest. Es ist total logisch, aber das einfach nochmal so im Kopf zu haben, ist halt sehr gut. Und er sagt dann auch noch, dass im Laufe seiner Karriere einfach, wie sich Spieler und Schiedsrichter begegnen, das ist viel mehr auf Augenhöhe, als das früher war. Und dann haut er auf einmal so einen raus und sagt, naja, es gibt einen Niveauverlust der Schiedsrichter in letzter Zeit. Also sagt dann vor allen Dingen auch, Name und Verein finden bei der Bewertung eine Berücksichtigung. Er sagt, wenn man eine rote Karte gegen Kimmich gibt, dann muss man schon mehr aushalten, als wenn man eine gegen jemanden von Arminia Bielefeld gibt. Und das war eine Kritik, wo ich gedacht habe, na holla, da trifft er die alten Kollegen aber schon ins Gebälk.
Gibt ein paar Stellen im Interview, wo es in diese Richtung geht, wo er kein gutes Haar an den Kollegen lässt. Bin immer so ein bisschen hin und her gerissen an solchen Stellen zwischen, okay, wenn es denn aus seiner Sicht war, muss es auch ausgesprochen werden und so einer, also man muss jetzt nicht unter dem Schutzschild der Kollegialität alles schönreden oder sowas halt oder beschweigen, das meine ich überhaupt nicht, aber tue mich manchmal schon schwer damit dann zu sagen, so puh, das hat auch so ein bisschen so, ich stelle mich über die anderen drüber. Ich meine, er ist ja einfach nur ein glänzender Schiedsrichter, vollkommen unstrittig so, das muss man ja gar nicht, das ist ja unbestreitbar so, aber klar, gibt schon teilweise in der Kritik, wo man sagt, puh, das ist schon auch aus dem Mund eines Kollegen nicht einfach, sowas hinzunehmen und dann wiederum.
Na, er sagt ja, also das ist ja auch, das hält sich in diesem Gespräch, finde ich auch, also er teilt aus,
ja.
Aber er lobt ja auch unglaublich. Ne? Er sagt halt, ja. Na, ich hatte halt ein bisschen Pech, dass Felix Brüch da sehr früh aufgestiegen ist, 2 Jahre vor mir da an Stellen kam, wo ich dann einfach nicht mehr vorbeikam, aber Felix Brüch hat sich das total verdient, weil er auch noch viel mehr für diesen Sport gegeben hat. Er lobt Dennis Aitken als besten Schiedsrichter der Bundesliga. Mhm. Er spricht auch einfach davon, nochmal über den Amateursport, dass er sagt, alle Kollegen, die sich da am Wochenende hinstellen, sind total wichtig. Er sagt, er sieht den Fußball als soziale Arena, in der unser Zusammenleben auch verhandelt wird. Also das sind einfach so Sachen, wo ich denke, okay, da ist einer, der denkt halt über den Horizont einfach nochmal hinaus, aber er muss das ja auch sehr bewusst machen. Was glaubst du, worauf zielt er denn ab? Will er eine Kollegenschelte? Glaube ich nicht, weil er nennt ja keinen Namen.
Nein.
Sondern es scheint ihm ja irgendwie schon darum zu gehen, auch auf den DFB zu zielen nochmal.
Ja, einmal das und sicherlich auch irgendwie, also er ist Schiedsrichter mit Leib und Seele, sicherlich auch mit Blick darauf, was können wir verbessern. Ich denke, das Tischtuch zum DFB ist natürlich zerschnitten, spätestens nach dem Interview, und da wird sich nichts mehr tun. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten er noch hat, vielleicht den Berliner Fußballverband oder anderweitig irgendwie Einfluss zu nehmen, aber dass ihm an der Schiedsrichterei und deren Verbesserung sehr gelegen ist, das wird, glaube ich, aus dem Interview deutlich. Ich würde es auch jedem, gerade jüngeren Schiedsrichter, sehr empfehlen, das zu lesen, weil auch das versteckt sich so inzwischen ein bisschen, oder das ist ein bisschen untergegangen, so Manuel Gräfe verklagt den DFB und macht dann über seinen Kollegen Felix Zweier mit dem Meuzer-Skandal, das überragt sozusagen in der Rezeption des Interviews vieles. Und da kann man noch drüber reden, aber die wertvollen Tipps, die er da auch gibt, da sagt, wie gehe ich denn mit Spielern um? Was habe ich gemacht? Die Geschichten, die er da erzählt, wie er mit Spielern geredet hat, ihnen Vorwarnung zukommen lassen hat, auch deutlich gemacht hat, es geht darum, sich zurückzunehmen. Er orientiert sich noch sozusagen an den Anfängen des Fußballs, wo es keine richtigen Schiedsrichter gab, sondern wo sich die Mannschaftskapitäne noch einigen mussten. Später kam der Schiedsrichter dann dazu und hat eigentlich nur vermittelt und sich gar nicht in den Mittelpunkt gestellt und sagt, das ist für ihn so, das ist immer noch, sie begreift er als Auftrag. Also da geht er ja, das ist ja schiedsrichterphilosophisch sozusagen, was er da sagt. Und eben, wie gesagt, die Ratschläge, die er da auch niedergelegt hat, das kann ich nur jedem Schiedsrichter und jeder Schiedsrichterin raten, sich das durchzulesen, sich wirklich Gedanken zu machen, ob das nicht einfach auch eine gute Idee ist, die Spielleitung so anzugehen und auch wertvolle Tipps für den Umgang mit Spielern, die da drin stehen und die auch in so ein Interview reingehören, auch wenn sie vielleicht weniger spektakulär sind, sind es doch Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und von denen auch Amateurschiedsrichter und Schiedsrichterinnen, wie ich finde, einen großen Nutzen haben, dass das andere mehr Öffentlichkeitswirksamkeit entfalten würde, das war, glaube ich, von Anfang an klar.
Klar. Er sagt dann ja auch, leider ändern in diesem Verband Argumente nichts, sondern nur die Steuerfahndung oder Richter. Bautz. Also
gut, das
voll gesessen, der Satz. Und dann geht es ja nochmal zu einer Phase in seinem Leben, die mit Sicherheit zu den schwersten gehörte, weil er war neu in der Bundesliga, also erstes Bundesliga-Jahr, und dann hat er mitgeholfen, den Heuzer-Skandal aufzudecken. Und der sagt auch ganz klar, mir war bewusst, wenn der Heuzer es schafft, da rauszukommen, dann bin ich raus. Und da habe ich so gedacht, boah, krass, ja. Also da wirklich so den Mut zu entwickeln, sich dieser Situation zu stellen und einfach zu sagen, nein, das ist falsch, was hier passiert. Er sagt ja auch, er war mit Heuzer mal eine Zeit lang befreundet. Irgendwann hat das geendet. Er hat sogar den Eindruck gehabt, der saß irgendwann mal bei ihm und hat so eine Gesprächspause gemacht und hat gedacht, da hätte er sich vielleicht sogar mal aussprechen können. Da habe ich so gedacht, boah, ja, krass, das muss eine Hammerzeit gewesen sein, da so durchzugehen. Und auch immer nicht so genau zu wissen, wer weiß hier eigentlich was. Und dann sieht er halt einen Felix Zweier, der ihm noch sagt, er hat kein Geld angenommen. Dann hat er doch Geld angenommen. Und der wird dann auch noch so vom DFB gefördert. Da habe ich auch gedacht, okay, das erklärt vielleicht auch, warum Manuel Gräfe ist, wie Manuel Gräfe ist. Weil er halt auch einfach, er hat nichts geschenkt bekommen. Sondern er hat gesehen, dass andere, die sogar Geld genommen haben, und da hat er ja auch einfach gesagt, er hat kein Verhältnis mehr zu ihm, und Zitat, wer einmal Geld angenommen und Heuzers Manipulation ein halbes Jahr verschwiegen hat, sollte keinen Profifußball pfeifen. Also das war ja auch nochmal eine ganz klare Ansage.
nicht neu, weil er es schon mal im Gespräch gesagt hat mit der Zeit, aber nochmal eine Bekräftigung seines Standpunkts sagen, das ist, also nach dem Motto, jeder kriegt eine zweite Chance, das schon, aber im Bereich der Schiedsrichterei, wo Unparteilichkeit das höchste Gut ist, man sagt, okay, er ist gesperrt worden, er hat dafür sozusagen gebüßt, aber trotzdem soll er das nicht mehr aus seiner Sicht, hätte er nicht mehr pfeifen sollen, zumindest nicht in diesen in den Profispielklassen, weil er sagt, das ist damit eigentlich verwirkt.
Er sagt das ja sogar bei Heutzer. Dem hat er ja auch schon die Hand wieder gegeben.
Genau,
bei einer Beerdigung. Obwohl er sagt, das war wirklich richtig schlimm, was er für die Schiedsrichterei angerichtet hat. Aber er sagt auch, der hat eine Strafe gehabt. Für ihn war das Gefängnis zu viel, sagt Gräfe im Interview. Aber er sagt halt, jeder hat eine zweite Chance im Leben verdient und die scheint er ja auch zu nutzen. Und dann war, also, das wird auch kein freundschaftliches Verhältnis mehr. Aber ja, das sind halt so seine klaren Grenzen, ne? Wer da einmal beschissen hat, der ist halt raus aus dem Profifußball. Das wird für Manuel, für Felix Zweier natürlich auch nicht einfach sein, das nochmal so zu lesen. Und klar, alle haben es gelesen. Und das wird jetzt überall wieder nochmal rauskommen. Mal gucken, wie sich das, und er ist nicht bei der EM gewesen. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Was vielleicht auch noch ganz spannend war, war diese Phase mit Babak Rafati, wo er auch nochmal sagt, naja, mit Rafati hatte er international mal, ich glaube, als Torrichter dabei. Und da ist er irgendwann abends aufs Zimmer gegangen, die anderen saßen doch und haben gesagt, das ist so krass, was der aushalten muss. Ja. Also der muss von Fandl und Co. ja wirklich so vorgeführt worden sein. Und kurz danach hat er einen Suizidversuch begangen. Auch da natürlich nochmal ganz klar, wenn man sich das alles nochmal so vergegenwärtigt, wie das alles so gelaufen ist, dass dann Krug wohl alte Methoden, die sie bei Fandl angewandt haben, also psychologische Spielchen irgendwie, wo dann auch stand, er wusste von anderen Schiedsrichtern aus der Bundesliga, die in psychologische Behandlung mussten, da dachte ich so, krass, also das sind ja auch so.
Ja, gerade in der Verdichtung, wenn man das liest und auch voraussetzt, das ist tatsächlich auch alles so.
Alles auch noch gar nicht lange her.
Ja,
eben. Aber in dieser schnelllebigen Zeit vergisst man auch so Sachen wieder, ne? Und wir haben das Buch von Rafati gelesen. Wahrscheinlich müsste man es jetzt nochmal lesen. Damals war das alles noch so dicht dran und Fandl und Krug waren auch noch agierende Figuren. Also da habe ich auch nochmal gedacht, auch wir haben ja auch mal Olli Fritsch-Texte hier sehr scharf kritisiert, weil wir so gedacht haben, naja, hier werden nicht Ross und Reiter genannt. Man kann das jetzt auch besser verstehen, warum dem so ist. Weil da werden Karrieren beendet, wenn du dich da in die Öffentlichkeit stellst beim DFB. Heute würde das vielleicht schon ein bisschen anders sein, aber vor 5, vor 10 Jahren.
Es ist sicherlich immer auch im zeitlichen Kontext zu berücksichtigen und Kontext der handelnden Personen, klar.
Grindel und Keller, die er dann auch benennt, so, wo er sagt, na, das sind Leute, die wollten noch was verändern. Grindel wohl auch bei den Schiedsrichtern. Zack, war er weg. Also auch so ganz spannende geschichtliche Betrachtung, die da nochmal kam und dann auch so sein Spiel, was er da hatte bei Relegationsspiel Hamburg gegen Karlsruhe, wo er dann im Prinzip dafür gesorgt hat, dass Hamburg in der ersten Liga blieb und so für einen Tag war alles völlig mies und die Medien haben sich auf ihn eingeschossen und dann für ihn das große Glück, am nächsten Tag tritt Sepp Blatter zurück.
Und er ist nicht mehr das Hauptthema.
Dann ist er nicht mehr das Hauptthema und ist, also in Karlsruhe natürlich schon, aber
klar.
Ja, das war schon sehr spannend. Also ein sehr, sehr lesenswertes Interview. Wir sagen es nochmal, gönnt euch das, insbesondere wenn ihr selber Schiedsrichter seid. Da ist ganz viel drin. Und ich glaube auch für Leute, die sich mit dem DFB beschäftigen und vielleicht nochmal Recherchen angehen wollen, da sind viele Themen drin, wo man nochmal ansetzen kann.
Gewiss.
Gut, Alex, dann würde ich sagen, weil du musst hier gleich noch aufbauen, ne?
Ich muss noch ein bisschen aufbauen, ja, genau. Das Display, das Colinas Erbendisplay hochziehen, Lampe aufbauen.
Ich werde dir gleich helfen.
Dann kurze, hervorragend.
Sehr viele Hände, immer schon mal machen. Schnelles Ende, sagt meine Tochter immer.
Deine Tochter vollkommen recht.
Ne, hat sie aus der Serie Lama Lama, die langweiligste Fernsehserie der Welt, deswegen total kindgerecht. Aber gut, egal. Wem wollen wir diese Folge widmen?
Ach, ich würde einfach sagen, allen, die uns im Urlaub hören.
Ah, fantastisch. In diesen Urlaub verabschiede ich mich auch gleich mit dieser Folge und nach meinem Urlaub werden wir dann irgendwann wieder aufnehmen.
So machen wir das, genau. Ne?
Dann haben wir auch mal ein bisschen
Pause.
Wir
sind ja parallel weg und lassen uns da schön mal 2 Wochen lang irgendwie uns richtig gut gehen und dann machen wir mit neuer Kraft weiter. Das ist ja dann noch fußballfreie Zeit.
Dann hören wir uns wieder und der Aufruf ist natürlich jetzt an alle, ich will Schiedsrichter-Anekdoten. Gute Sprüche, gute Geschichten, die man mal erlebt hat, aus den tiefsten Tiefen des Amateurfußballs oder was ihr als Zuschauer vielleicht auch erlebt habt, her damit. Würde ich gerne als Rubrik hier so ein bisschen einführen.
Hervorragende Idee.
Cool. Ihr erreicht uns auf Twitter, auf Instagram. Gerne einfach Nachrichten schicken und dann lesen wir das hier vor. Alex, es war mir eine Freude, dass wir endlich mal wieder an einem Tisch saßen.
Ja, dass du wieder mal deine Füße unter meinen Tisch gestellt hast.
Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann empfehlt uns weiter. Und wenn ihr uns noch was zukommen lassen wollt, unsere Kontonummern sind bekannt. Ich muss hier gleich meine Parkticket ja auch bezahlen, ne?
Stimmt. Würden wir ohne Hörer spenden, ginge das nicht. Genau.
Mal ehrlich sein. Meine Lieben, wir wünschen euch noch einen fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.